Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Herzlich willkommen zur Footballerei, 19 Uhr. Wir waren uns gerade ganz kurz unsicher, der Trailer ging relativ schnell. Wir haben noch kurz versucht, was zu trinken zu bekommen. Heute bin ich hier zusammen mit Marc. Herzlich willkommen, Marc.
Guten Abend, Daniel, in unserer Zweisamkeit.
Genau, wir sind hier heute leider nur alleine aus krankheitlichen Gründen. Kann Sebastian nicht dabei sein, aber das kriegen wir, glaube ich, ganz schön hin. Wir haben ein schönes Thema. Wir fangen gleich an mit dem Preview der NFC South. Spannende Team, den Titelverteidiger. Aber vorher, glaube ich, reden wir noch über ein paar News der letzten Woche. Ich glaube, das große Thema, was uns alle irgendwie, wenn man ein bisschen in Twitter reinguckt, beherrscht hat, war für mich nicht Aaron Rodgers und Co., sondern diese Woche wirklich erstmal das Impfthema, oder? Also Corona ist immer noch extrem relevant in der NFL. Wir haben unglaublich viel Diskussionen drüber und ein Spieler ist ein bisschen herausgestochen aus meiner Sicht. Bei dir auch?
Ja, es gab ja einige Spieler, die nach den News, dass jetzt alle Spieler, die sich nicht geimpft haben lassen und die dann dafür sorgen, dass ihr Team zu größeren Teilen in Quarantäne muss, dass die dann Strafen bekommen und wenn es hart auf hart kommt, sogar das Team, das Spiel, an dem sie dann nicht teilnehmen können, verlieren, als Niederlage gewertet wird. Und da haben einige Spieler sich geäußert auf Twitter und einige Spieler haben es dann auch wieder gelöscht und wahrscheinlich der bekannteste Name oder größte Name von denen war dann DeAndre Hopkins, der sich darüber aufgeregt hat, über die Neuregelungen, über das, was es für die Spieler bedeutet, nämlich eigentlich nicht mehr so wirklich die freie Wahl zu haben. Und das ist für viele halt sehr einschränkend, weil viele für sich das noch abwägen wollten, entscheiden wollten. Viele sagen ja immer, sie wollen sich die Infos selber holen und sie vertrauen der Wissenschaft nicht so wirklich und sowas. Das ist halt alles Quatsch. Also wissen wir, glaube ich, selber, aber so ist nun mal die Sachlage und DeAndre Hopkins hat da, glaube ich, für einen relativ großen Aufreger gesorgt, weil er, glaube ich, auch so ein bisschen damit angedeutet hat, dass er vielleicht sogar seine Karriere beendet, wenn die ihn tatsächlich zu solchen Dingen zwingen wollen, also zu solchen Dingen, ne, also zu einer Impfung zwingen wollen. Das war schon ziemlich hart. Und er hat es aber wieder gelöscht. So ist es ja häufig, ne?
Ich finde, es war schon klassische Tradition für Top-Wide-Receiver, ziemlich ein Blödsinn auf Twitter zu veröffentlichen. Also ich meine, die Antonio Brown-Saga, der ist ja ruhig geworden, seitdem er bei Tom Brady im Gartenhäuschen wohnt. Aber trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass gerade die Position teilweise für sehr sensationell merkwürdige Tweets bekannt ist. Er hat es direkt wieder gelöscht. Ich glaube, sein Team hat mit ihm gesprochen. Ein bisschen kam rüber, dass das dann noch nicht ernst genommen war, weil die erste Reaktion war. Aber trotzdem gibt es ja immer wieder News. Ich glaube, die Patriots haben einen Assistant-Coach verloren, der sich eben nicht impfen möchte, der deshalb keinen Kontakt zu den Spielern haben darf. Wir haben überall in der Liga Diskussionen drüber. Ich glaube, in ganz vielen Pressekonferenzen wurden die Coaches gefragt, wie viel Prozent deines Teams sind gerade schon geimpft. Ich weiß, bei den Chiefs habe ich es gelesen, über 90%, gehört zu den 6 Teams, die letzte Woche schon über den 90% waren, was auch ab einem bestimmten Prozentsatz dann Themen ermöglicht, die für die wichtig sind, was aber eben auch wirklich heißt, und das ist ja schon seit Ende Juni oder Mitte Juni bekannt, die eben auch, wenn sie Corona bekommen, weiterhin Geld bekommen, die Spieler, das ist insgesamt keine Masken mehr und so bedeuten. Also es hat ja nur Vorteile, also am Ende, und das glaube ich, darf man auch nicht vergessen, ist in den USA noch viel größer verteilt, dass Impfen ja gefährlich sein kann. Also deren Impfquote, obwohl sie super schnell gestartet sind mit dem Impfen Anfang des Jahres, ist ja immer noch nicht so wirklich hoch. Von daher ist das ein Thema, was, glaube ich, sehr viel mehr Leuten Angst macht. Und gerade, wenn man sieht, wo die Spieler herkommen, sind das eben nicht die unglaublich gebildeten Teile der USA. Und dieses Land ist dann eben gespalten. Das erleben wir auch in der NFL. Ich bin gespannt, wie sich das verändert. Also ich glaube, dass es jetzt gerade noch ein paar News hat. Ich glaube, in 2-3 Wochen reden wir nicht mehr drüber. Und es werden wirklich nur Ausnahmen an Spielern sein, die dann nicht geimpft sind. Aber es ist natürlich ein klares Thema.
Und für die ist es dann natürlich irgendwie, genau denen spielt es dann ja natürlich auch in die Karten, wenn dann so Nachrichten wie heute durchkommen, dass eine gewisse Anzahl an Spielern und Coaches, ich glaube 13 Stück oder so, wurden heute berichtet, die trotz Impfung Corona bekommen haben, sich damit infiziert haben Und da kommt ja dann gleich wieder diese Diskussion, Impfstoff, warum schützt der denn nicht? Also hier seht ihr es doch, warum der ist geimpft und trotzdem bringt ihm das nichts und so weiter und so fort. Und das ist natürlich alles Quatsch, weil die wissenschaftlichen Erkenntnisse sagen genau das. Also das wissen wir ja, glaube ich, alle, die ja auch den Livestream verfolgen. Aber es wird halt wieder an vielen Stellen ein Fass aufgemacht. Ich hatte heute noch was gelesen von Buddha Baker von den Cardinals, der sich auch gefragt hat, müssen Spieler, die genesen sind oder die geimpft sind, müssen die denn auch Strafen zahlen, wenn die dann nochmal irgendwie dafür sorgen, dass Corona im Team ausbricht? Man merkt schon, es gibt in einigen Teams immer noch auch hochrangige Namen, große Namen, die anscheinend nicht der Wissenschaft vertrauen, was halt in der heutigen Zeit schwierig ist, würde ich auf jeden Fall mal sagen.
Ich glaube, wenn die NFL nicht diese Incentives gegeben hätte, diese ganzen Themen so reinzuwerfen, wäre die Quote noch viel höher. Also ich glaube, diese 90%, die Teams erreichen, wenn man dann überlegt, wie viel sind das dann? Das sind 5, 6 Leute pro Roster, vielleicht jetzt noch 7, 8 Leute, die dann noch nicht geimpft sind. Das klingt ja erstmal relativ gut. Und das ist eine Impfquote, von der wir im ganzen Land irgendwie träumen würden. Ich finde es ganz spannend, die Community zu sehen. Also Impfstoff schützt und sorgt für einen viel schwächeren Verlauf. Genau, also ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Da sind wir alle gleicher Meinung. Unsere Zuhörerschaft ist deutlich smarter als der Durchschnitt. NFL-Spieler, würde ich sagen. Da kann man drauf eingehen. Aber am Ende ist es eben schon so, dass das eine spannende Diskussion ist, die aus meiner Sicht aber relativ klar rausgeht. Es sind einzelne Personen, es ist kein großer Trainer, der in irgendeiner Form nicht beim Team sein darf. Es ist bisher kein Starspieler. Aber, und da wird es wirklich entscheidend sein, das habe ich jetzt mehrfach gehört, es sind eben die Spieler, die gerade so nochmal in das Roster kommen, die einen Cut überstehen können. Da wird das eine entscheidende Rolle haben. Bei Free Agents, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte, ein Spieler, der jetzt eingeladen worden ist, als Free Agent zu sein und ein Training zu machen, wurde ausgeladen, als er gesagt hat, er impft sich nicht. Also genau bei diesen Leuten, die vielleicht gerade den Cut schaffen könnten oder nicht schaffen, da wird das ein ausschlaggebendes Argument sein. Und das ist natürlich bitter, aber wenn du deine NFL-Karriere machst, musst du irgendwie alles dafür aufgeben, meines Erachtens, gerade um diesen Sprung zu schaffen. Das zeigen ganz viele Spieler. Und dann den Schritt nicht zu gehen und sagen, ich impfe mich nicht. Also sorry, so doof muss man dann auch eben sein.
Und das irgendwie in der Free Agency oder für die Leute mit kleinen Verträgen wichtig sein wird, das steht ja eigentlich schon seit Februar, März oder so fest, als wirklich klar war, okay, die NFL wird auf Impfen als das Mittel gegen Corona in der neuen Saison setzen. Da hätte eigentlich gefühlt jeder Spieler, der weiß, dass er die nächsten 2, 3 Jahre keinen NFL-Vertrag haben wird, also zumindest nicht 100% sicher, der hätte sich eigentlich zum Impfen hinstellen müssen und hier Leute beim nächsten McDrive oder wo auch immer die in den USA ja alles geimpft haben, das ist ja auch das Faszinierende, hätte man sich eigentlich da eine Impfung besorgen sollen. Es ist natürlich irgendwo vielleicht sogar ein minimal Zwang, wenn man weiß, dass man priorisiert wird, wenn man geimpft ist. Aber ja, also genau, einfach der Wissenschaft vertrauen, einfach realisieren, dass das der richtige Weg ist. Und ich glaube, dann wird es auch in der NFL funktionieren und dann wird es auch in der neuen Saison, glaube ich, ganz gut gehen. Also vor allem bei den momentanen Quoten, wie du ja schon gesagt hast.
Die zweite News hatte ich schon so ein bisschen angeteasert. Ich würde mal einmal weitergehen. In Green Bay kommen sie nicht wirklich zur Ruhe. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen einmal, es ist dann nicht mehr Rodgers als erstes, sondern Davante Adams, Number One Wide Receiver im Team, der gesagt hat, haben lange über einen Vertrag diskutiert, haben lange verhandelt und hat jetzt, haben beide Seiten mehr oder weniger die Vertragsverhandlung abgebrochen. Und Davante Adams hat das kommentiert auf Social Media, hat einen Post gemacht und Aaron Rodgers hat fast zur gleichen Zeit den gleichen Post gemacht, wo sie dann schon klar zeigen, sie sprechen miteinander, sie finden es beide auch okay, dass der andere irgendwie sozusagen da einen Stopp reinsetzt. Also im ersten Moment fühlt es sich an, als sie würden sich absprechen und drohen den Green Bay Packers jetzt, ohne uns geht es in die Saison. Wie hast du das gesehen und was kannst du von heute noch berichten, dass das ein bisschen verändert hat?
Also erstmal fand ich es so überhaupt nicht überraschend, dass dann, dass man quasi aus irgendetwas ziehen konnte, dass Rodgers und Adams sich absprechen, die ja eigentlich seit Jordy Nelson von den Packers weg ist, das Quarterback-Wide-Receiver-Duo bei den Packers ist und vielleicht sogar in der gesamten NFL, also super zusammen harmonieren. Adams legt Fabelzahlen auf, wenn er komplett die Saison durchzieht. Das hat schon immer funktioniert und dass Adams nächstes Jahr ja dann keinen Vertrag mehr bei den Packers hat, stand jetzt, war das für mich irgendwie nicht so überraschend. Also es war natürlich ein interessanter Weg, sich dann mit, ich glaube, waren Scottie Pippen und Michael Jordan, glaube ich, ne, gleichzusetzen. Ist natürlich auch eine interessante Art und Weise, aber müssen Sie ja selber wissen. Und heute kam ja dann kurz vor Sendung, ich glaube, es wurde auch bei YouTube in Chat geschrieben, von Björn Buder, genau, dass Rodgers laut Ian Rappaport anscheinend sich dazu entschieden hat, für die Green Bay Packers in der kommenden Saison zu spielen. Morgen sollen ja die Veterans bei den Packers auf dem Gelände auftauchen und sich fürs Training Camp anmelden. Da wird man es dann, glaube ich, nochmal final sehen, weil das wird dann schon ein wichtiger Tag dann für genau so eine Meldung sein. Aber dann bin ich auch relativ stark davon überzeugt, dass Devontae Adams auch beim Training Camp auftaucht, weil die zwei zusammen werden das, glaube ich, werden da auch so ein bisschen ihre Entscheidung miteinander abstimmen.
Ja, ich glaube definitiv. Also ich glaube, dass die jetzt nochmal, und die haben ja auch einfach eine Situation, wenn man sich die Green Bay Packers anguckt, die haben sich nicht verschlechtert über den Sommer. Die haben eigentlich immer noch eine extrem gute Saison, weit tief in die Playoffs zu kommen, das einfach so wegzuschmeißen. Mein Gefühl, und da ist am Ende ein NFL-Spieler immer Wettbewerber, der möchte diese Saison ja eigentlich haben, die Situation auch haben. Und ich finde es ganz spannend, dass Rodgers ja was in der Organisation verändern möchte und Leute da weghaben möchte. Und das ist ein bisschen die Parallele, die ich gesehen habe zu den Bulls, wo die ja auch, und die Doku haben wir alle vor einem Jahr irgendwie gesehen, dann sehr gegen den Manager, gegen General Manager ging, wo es darum geht zu sagen, den wollen wir loswerden und das ist unfair. Und da war Scottie Pippen, der einen völlig unterbezahlten Vertrag hatte. Aber die haben gegenseitig schon ganz klar gesagt, unter dem wollen wir nicht mehr. Und das ist vielleicht eine ähnliche Situation und da sehen Sie eine Parallele. Ich glaube, insgesamt ist es trotzdem, es tut den Green Bay Packers nicht gut. Ich glaube, die werden schon mit ein paar Fragezeichen in die Saison kommen, auch wenn Rodgers morgen auftaucht und dann alles ganz normal läuft. Das ist schon eine Situation, die man beachten muss, gerade wenn dann mal ein Misserfolg kommt, wenn man mal zwei Spiele verliert, dann kommt sowas hoch und sagt, na, der ist ja wieder schuld, der hat sich ja nicht ordentlich um meine Ode eingekümmert oder was auch immer. Also ich glaube, dass die Diskussionen hochkommen werden und diese Saison funktioniert vielleicht, in der nächsten Offseason werden wir es wieder haben, außer sie gewinnen am Ende nicht nur den MVP-Titel, sondern auch einen Super Bowl, dann ist das hilft immer, aber das Thema werden wir auf jeden Fall längerfristig in der Saison noch haben. Das Thema ist noch nicht gelöst und wird auch schwer zu lösen sein. Ich glaube, der große Verlierer von dem Tweet heute ist dann am Ende, aber alle Broncos-Fans, die werden, glaube ich, Probleme haben auf der Position, wie wir letzte Woche schon besprochen hatten.
Die haben ja schon zwei Starting-Quarterbacks eigentlich. Was, die wollen ja keinen dritten.
Die Entscheidung ist so schwer zwischen den beiden, die wissen gar nicht, wen sie nehmen
wollen. Ja. Wen sie nicht nehmen wollen.
Ja, ja, genau. Die dritte News, und ich glaube, das ist dann auch eine wirklich sehr, sehr schöne Überleitung, war eigentlich Michael Thomas und sein Gesundheitszustand. Er hat eine OP gehabt im Juni, Knöchelverletzung, eigentlich aus der letzten Saison. Ich habe mich erstmal gefragt, wieso macht er das nicht im Februar? Wieso wird er erst im Juni operiert? Aber er wird 4 Monate ausfallen. Das bedeutet wahrscheinlich die ersten 4 bis 5 Spiele. Das ist für die Saints schon ein Schlag ins Kontor. Er war letzte Saison ja auch verletzt und ich glaube, das war eine schwierige Zeit für Saints-Fans, weil man noch mehr um das Verletzungsrisiko bei Kamara gehofft hat oder gebibbert hat, weil es am Ende wirklich schwierig war, weil alles über ihn lief und sie eigentlich keinen zweiten wirklichen Receiver hatten. Also das ist schon, und ich glaube, die Meldung kam heute auch, sie suchen auf dem Wide-Receiver-Markt nach Ersatz, aber das ist nicht ganz so einfach.
Ja, wenn dann so Namen wie Chris Hogan auftauchen, der gerade irgendwie, was spielt der, Lacrosse oder so?
Oder ich hatte Golden Tate gesehen, das war der Name, der bei mir reingesprungen ist, aber ja, ähnlich
weit weg. Siehst du mal. Ja, das sind so Namen, da denkst du auch so, ob das jetzt irgendwie die Defenses irgendwie Angst macht, wenn da der Receiver irgendwie, also die Nachricht war glaube ich für alle Saints-Fans echt ein hartes Stück, weil du, und da kommen wir ja gleich zu, du hast, glaube ich, so die unsicherste Saison seit, keine Ahnung, also irgendwann vor dem Breeze Trade, glaube ich, vor der Nase. Und du weißt echt nicht, was geht überhaupt in der Offense, was ist in der Defense und so weiter. Und dann ist dein Star-Receiver, der mit, wenn er fit ist und mit ein bisschen Glück und mit dem richtigen Einsatz, also wie er eingesetzt wird, vielleicht sogar der beste Receiver der NFL sein kann.
Zumindest dann der beste Receiver, der am besten Separation schafft. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das wofür man wahrgenommen wird. Ja.
Genau, der ist, also vielleicht ist er vor allem einer für die kurzen Routen, aber selbst da musst du halt das Können haben, deine Gegenspieler abzuschütteln. Und wenn du dann halt jedes Mal irgendwie 10 Yards machst, dann hast du am Ende des Tages auch einen Touchdown. So ist es halt. Und Michael Thomas, das haben wir in der Saison vor 2 Jahren gesehen, ist halt einfach einer der absoluten Top-Receiver. Wenn der ausfällt, sei es nur für die Hälfte der Saison, verlierst du vielleicht sogar schon 1 bis 2 Spiele mehr. Und ich bin sehr gespannt und freue mich jetzt tatsächlich darauf, von dir so ein bisschen zu hören, was du über die Saints in der neuen Saison denkst.
Nee, sehr, sehr gerne. Also ich fange mal ein bisschen bei der Offense an und ich glaube, da kann man ganz viel große Sachen natürlich erstmal wegnehmen. Drew Brees ist weg. Wie wichtig war Drew Brees noch für diese Offense im letzten Jahr, weil man ja schon gesagt hat, der Arm ist ein bisschen lahm geworden, weite Würfe gehen nicht mehr, die Sicherheit ist ein bisschen weg. Der war immer noch, wenn man sich's anguckt, die Saints waren mit das stärkste Team im First Down. Also der hat wirklich die meisten Yards geschafft im First Down, egal ob es nun über Kamara auf den Boden ging oder über als Pass. Aber sie waren das Team, das am meisten Yards nach dem First Down geschafft hat. Und das ist, glaube ich, für Drew Brees über seine ganze Karriere immer der Fall gewesen. Hat auch mit Coaching zu tun. Also ich glaube, Sean Payton macht da einen Riesenjob, zu gucken, wie können wir relativ schnell die Offense ins Laufen bringen. Und er hat immer noch wenig Fehler gemacht. Wenig Interceptions, er war sicher, er hat keine dummen Fehler gemacht, was man ja nicht über alle Quarterbacks bei den Saints sagen kann. Aber das war wirklich einfach immer noch eine Sicherheit. Er hat dann das muss man auch ganz klar sagen, in der Playoffs Probleme gekriegt, wenn er starke Defenses hatte. Erst gegen die Bears, das haben sie noch gewonnen, dann gegen die Bucks, wo er einfach viel Druck bekommen hat, für wenig Zeit hatte. Und wir haben eine O-Line, die immer noch echt gut ist. Also ich glaube, das ist einer der Punktstücke. Das zahlen die Saints auch ganz klar und deutlich. Sie haben immer noch eine O-Line, die wirklich, wirklich stark ist. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie sieht der Rest der Offense aus? Und das ist wirklich, wirklich extrem spannend, weil dieses Thema Taysom Hill versus Jameis Winston hat keiner so richtig gelöst. Bisher war Sean Payton, der ja extrem kreativ letztes Jahr war, irgendwie die Verletzungen und die Probleme und die gebrochenen Rippen von Drew Brees, was macht er dann, wie setzt er sie ein, hat er sehr viel rumprobiert, war sehr kreativ und jetzt ist eben die Frage, was macht er, wenn er eine Offseason hat, wenn er Zeit hat, wenn er diese beiden Quarterbacks zusammen einsetzen kann. Und ich finde Taysom Hill immer noch spannend als Schweizer Taschenmesser. Ich finde ihn nicht so spannend als Quarterback. Der soll jetzt mehr Quarterback trainiert haben in der Offseason. Ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran, dass das die Rolle sein wird, die er einnimmt. Ich finde ihn dann als Mischung irgendwo zwischen Running Back, Helfs, Quarterback und Tight End eigentlich am stärksten, wo der Gegner wirklich ausgespielt werden kann. Jameis Winston, spannend zu sehen, was der macht mit ordentlicher Vorbereitung, als wenn das sein Team ist. Der war ja nicht schlecht. Also war immer noch der Yard-Leader vor 2 Jahren, hat unglaublich viele Würfe angebracht, hat auch unglaublich viele Würfe beim Gegner angebracht. Und das ist eben die Frage, lag das auch an Bruce Arian, der ihm einen bestimmten Stil gelehrt hat? Hat er was gelernt? Ist er weitergekommen? Ich glaube, der hat immer noch ein Potenzial und ich würde mich nicht wundern, wenn Winston erstmal der Starting Quarterback sein wird im ersten Spiel und man guckt, wo das hinläuft. Insgesamt drumherum, Alvin Kamara immer noch für mich der beste Running Back, den die Liga gerade hat. Wenn er heil bleibt, wir wissen alle, wie schnell ein Running Back nach ein paar Seasons dann irgendwie den Tank leer haben kann. Das wird eben spannend sein, wie lange kann der auf dem Niveau spielen, auf dem er letztes Jahr gespielt hat. Dieses irre Spiel mit den 6 Touchdowns. Also am Ende wirklich spannend zu sehen, wie funktioniert diese Offense. Und bei den Wide Receivern haben wir eben gerade schon kurz drüber geredet. Tre'Quan Smith als Wide Receiver 2 eigentlich geplant. Hat nicht wirklich überzeugt. Wir haben Harris da, der nicht wirklich überzeugt hat. Wenn die jetzt gegen die Nummer 1 Cornerbacks spielen sollen, hast du keine Chance. Also das wird nicht reichen. Gibt es auf dem Markt irgendwelche Wide Receiver, die wirklich interessant sind? Ich bezweifle es. Von daher wird das wirklich spannend sein, wie sie das machen. Dann denkt man, okay, Running Back ist in Ordnung. Wie sieht es denn bei den Tight Ends aus? Auch da nicht wirklich besser geworden. Sie haben Troutman jetzt, dem ich nicht so richtig vertraue, ehrlicherweise. Der soll die Bälle fangen. Sie haben Vennett sich geholt in der Free Agency. Der soll der Blocking Tight End werden. Reicht das wirklich? Ist das wirklich auf dem Niveau, was die Saints brauchen? Ich glaube nicht. Also ich glaube am Ende, die Saints Offense wird deutlich schlechter sein als im letzten Jahr noch. Es tut mir ein bisschen leid. Wir haben ja für mich die beiden besten Running Backs in der gleichen Division. Da kommst du gleich noch drauf zu bei den Carolina Panthers. Und beide sind so ein bisschen verloren in ihrer Offense aktuell. Und die werden gute Zahlen machen. Jeder Fantasy-Owner kann sich die nehmen und wird seine Zahlen haben, weil da geht ja nicht viel anderes. Also viel mehr ist dann da ja nicht, gerade bei den Saints. Von daher wird Kamara wieder super Zahlen haben. Man kann hoffen, dass sich keiner verletzt. Und wir müssen eigentlich hoffen, dass Sean Payton kreativ wird, wie es im letzten Jahr auch geworden ist, diese Offense zum Leben zu erwecken. Und sagt gerade schon Nathan Peterman hier muss eben das ganze Passspiel über Kamara laufen. Ja, klar, aber auch das werden andere Teams irgendwann stoppen können. Also das ist am Ende, egal wie gut deine O-Line ist, egal wie gut die blocken, du kannst dich darauf einstellen, du weißt, dass es wirklich nur eine Person ist. Das ist wirklich schwierig und ist für mich irgendwie ein Team, was sehr eindimensional spielen wird. Es ändert sich natürlich alles, wenn Thomas zurückkommt. Und am Ende brauchen sie dann immer noch einen Quarterback, der die Bälle anwirft und hinbekommt. Aber das wird extrem spannend sein, wie es da weitergeht. Wie siehst du das?
Ich bin da eigentlich weitestgehend voll deiner Meinung. Also die O-Line ist, glaube ich, das ist ja auf jeden Fall Top 10, wenn nicht sogar Top 5 oder Top 3 der gesamten NFL. Also die sind auf allen 5 Positionen da extrem gut besetzt. Dann hast du Alvin Kamara, eine absolute Waffe und für mich auch auf jeden Fall einer der Besten. Vielleicht jetzt nicht unbedingt der Beste, aber das ist dann so persönlicher Geschmack, glaube ich, noch, weil das Niveau da einfach sehr hoch ist insgesamt. Und dann guckst du dir an, wer darüber hinaus Pässe fangen soll. Und das ist ja einfach, da ist ja nichts los. Und was ich mich frage, was hat eigentlich das Management die gesamte Offseason bei den Saints irgendwie gemacht? Weil es kann ja möglicherweise sein, dass Michael Thomas im April, März, April noch meinte, Leute, gar kein Problem, ich komme hier ohne OP, komme ich hier aus der Offseason, ich bin zum Trainingcamp wieder fit, alles gut. Das kann ja alles sein, aber dahinter ist ja nichts. Ja. Die haben Emmanuel Sanders als Receiver verloren, der ja trotz seines Alters eigentlich noch eine ganz gute Rolle gespielt hat. Der ist weg und du hast nichts gemacht auf Receiver. Du hast dir keinen Spieler weder in der Free Agency geholt, wo es ja wirklich einige Namen, wo es ja wirklich lange Zeit auch einige Namen gab, die ohne Vertrag waren. Und du hast im Draft, glaube ich, in der 7. Runde erst zugeschlagen, wo man ja auch gesagt hat, da sind teilweise Receiver in die 3., 4. Runde gefallen, die Starter-Potenzial haben, die möglicherweise in der ersten Saison schon eine gute Rolle spielen kann. So wie letztes Jahr, wo es so Spieler wie Chase Claypool zum Beispiel gab, die in der 3. Runde dann trotzdem eine Mega-Rookie-Saison gespielt haben. Und da frage ich mich, was war da bei den Saints los? Also du hast selbst auch auf Tight End, also du hast Troutman aus dem letzten Draft, da sehen ja viele, dass der einen ordentlichen Sprung machen kann. Das glaube ich auch, weil es gibt ja einfach nicht so viele drumherum, die Pässe fangen können. Du hast Nick Vennett, den kenne ich noch aus Seahawks-Zeiten. Blocking, okay, ist ein guter, kann man schon sagen, aber der wird dir jetzt kein Cornerback austanzen oder mal einen Linebacker hinter sich lassen oder sowas. Das wird nicht gehen. Ja, und das frage ich mich. Also
wenn überhaupt. Also das ist, glaube ich, das Einzige, wo er es haben kann. Und wir sprechen gerade schon hier, Aurea Moguntia und Nathan Peterman hatten kein Geld, hatten kein Cap, aber was du sagst, ich glaube, gerade dafür ist der Draft dann ja da, um zu gucken, dass man da nochmal weiterkommt. Also da hätte es schon Möglichkeiten gegeben, um was zu schaffen. Und ich finde, Emmanuel Sanders ist so der große Gewinner aus dem letzten Jahr. Der war da, irgendwie hätte er jetzt Wide Receiver 1 spielen müssen. Bei den Bills ist er hinter Beasley und Diggs dann irgendwie Wide Receiver 3. Und da traue ich ihm jetzt auch noch echt viel zu. Also wenn er dann wirklich die etwas schwächeren Cornerbacks hat, wenn er da andere Rollen einnehmen kann, dann wird er ganz anders aussehen und ganz anders glänzen und seine Catches kriegen.
Auf jeden Fall. Also Emmanuel Sanders, als hätte er es gewusst, ne? Dass bei Michael Thomas irgendwas im Argen war, hat er sich dazu entschieden, zu den Bills zu gehen, auf jeden Fall, richtiger Move. Ja, also ich bin bei den Saints echt fassungslos, was diese Personalgruppe angeht. Und Dann bin ich mir tatsächlich auf der anderen Seite, also auf der Defense, auch nicht so ganz sicher, ob das die Top-Defense der letzten Jahre sein wird, weil auch da natürlich irgendwie auch wegen Cap Space, aber auch da mussten sie einige Spieler abgeben und
zwei primär, oder? Ja. Also Quan Alexander ist, glaube ich, der eine, den man sagen kann. Der wurde im Draft adressiert mit Pete Werner. Das ist die eine Geschichte, wo die Leute, glaube ich, glauben, das könnte ganz gut funktionieren. Da ist man auch ganz gut aufgesetzt. Und Troy Hendrickson ist dann der andere. Und ich glaube, das ist der Spieler, dem viele Saints-Fans vielleicht nachtrauen werden in der Defense, weil der wirklich, der hat wirklich Qualität gehabt und die Qualität hast du jetzt nicht, die danach rückt. Und ich glaube, das ist wirklich eine Schwierigkeit. Auf der anderen Seite werden sie eben älter. Also da sind ja eben die ganzen, für mich ist Lattimore zum Beispiel so ein Beispiel, der hatte seine zwei, drei wirklich starken Jahre. War da letztes Jahr noch gut? War da ein Top-10-Cornerback? Nee, war er nicht mehr. Und da, glaube ich, muss man echt gucken, wo es hinläuft und wo man am Ende ist. Und die kostet unglaublich viel, diese Defense. Die nimmt unglaublich viel Cap-Space weg. Sind alle eher sozusagen am oberen Rand des Bezahltwerdens und gleichzeitig wird spannend sein, wie weit sie liefert und wie weit sie das kann, was sie vielleicht vor 2 Jahren hingekriegt hat. Letztes Jahr war so mittelmäßig und ich glaube, genau das ist eine Schwierigkeit. Du kannst eben da auch keinen, du musst da junge Leute reinkriegen, du musst junge Spieler reinkriegen, du musst eine gute Mischung haben und ich glaube, das wird eines der ganz großen Probleme sein, wird zu gucken, wie, also da verbessert sich ja keiner. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich die Defense wirklich verbessert hat. Die werden am Ende eher Verluste hinnehmen müssen.
Auf jeden Fall. Also Ich glaube tatsächlich, in der Passverteidigung sind sie noch relativ gut aufgestellt. Ich glaube, dass da ist so ein bisschen das Fragezeichen vielleicht noch Malcolm Jenkins, aber du hast Marcus Williams, ist ein guter Free Safety. Du hast Marshon Lattimore, der sicherlich gefühlt, obwohl er, glaube ich, erst 27 oder so ist, seine besten Jahre schon wieder hinter sich hat und der jetzt irgendwie in der Offseason auch eher neben dem Feld mit irgendwelchem Arrest oder so aufgefallen ist. Das ist, glaube ich, ganz okayes Spielermaterial, würde ich sagen. Du hast CJ Gardner-Johnson, der, glaube ich, nicht der netteste Typ ist, aber der auch ein ordentlicher Cornerback ist und auch noch jung. Also der kann sich auf jeden Fall weiterentwickeln. Für mich ist, glaube ich, die ganz, ganz große Frage, ist die D-Line. Weil für mich sind da zwei Spieler weggegangen mit Sheldon Rankins und mit Malcolm Brown, die beide, also Sheldon Rankins letztes Jahr nicht mehr so gut, Malcolm Brown dafür deutlich, deutlich stärker gewesen. Und Run-Defense ist für mich da so eine Frage, auch natürlich irgendwie mit dem Verlust im Linebacker-Core mit Quan Alexander. Und dann ist die Frage, genau, Trey Hendrickson, kann der ersetzt werden? Ist Marcus Davenport dann tatsächlich derjenige? Peyton Turner, First-Rounder dieses Jahr, kann der irgendwie schon so rein rotieren?
Ich glaube, Turner hat, also ich glaube, auf der Position mit Davenport, Cam Jordan, der wirklich ein bisschen der Iron Man dieser Line ist, immer bringt seine Leistung jetzt auch nicht mehr ganz oben, aber immer noch auf einem echt starken Niveau, spielt unglaublich viele Snaps, aber wie weit sich Turner entwickeln kann, das ist dann eben die spannende Geschichte. Schafft man es, den schon nach 3, 4, 5, 6 Spielen eine feste Rolle einzunehmen? Kann der Snaps übernehmen oder braucht der Zeit, um auf diesem NFL-Niveau anzukommen? Und ich glaube, das wird entscheidend sein für die Defense, aber es ist am Ende eher geschwächt, eher nicht mehr so stark. Sie haben in der Offense einen Verlust, der da ist, der in den ersten 5 Spielen mit Thomas noch viel stärker sein wird. Also ich glaube, das, was man rausfindet und was man Gefühl hat, diese Jahre, wo sie 13-3, wo sie 12-4 waren, die sind ein bisschen der Vergangenheit angehörig. Also das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das Niveau werden die Saints in den nächsten Jahren vielleicht, aber definitiv nicht in der nächsten Saison erreichen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Wollen wir einmal die Community fragen, was sie glauben, wie viele Spiele oder welche Bilanz die Saints vielleicht am Ende der Saison haben werden? Wir werden ja unsere Tipps am Ende noch abgeben, wenn wir alle Teams einmal so ein bisschen durchgegangen sind. Aber
letztes Mal haben wir sie direkt danach abgegeben, also wie du willst.
Ah, okay, dann war ich unaufmerksam.
Ich habe mir extra einen Stift geben lassen, damit ich gleich auch sozusagen einmal mitschreiben kann.
Buch können führen. Erstmal
lassen wir die Community fragen, finde ich spannend.
Weil ich muss nochmal gucken, was hier noch so geschrieben wird zu den Saints. Manja 12 schreibt zum Beispiel, dass die Saints in die Playoffs kommen, trotz hartem Schedule. Schreibt aber auch, dass Defensive Tackle ein Fragezeichen ist und da aber auch Shai Tuttle ganz vorne sieht. Shai Tuttle Season. Peter Genger bringt Ian Book ins Spiel. Ian Book ist, glaube ich, jetzt dritter oder vierter Quarterback bei den Saints nach dem Draft, weiß ich gar nicht so genau. Weil die haben ja auch noch Trevor Siemian und so. Also die haben sich, glaube ich, eine gute Auswahl an verschiedenen Spielern geholt, die sie möglicherweise einsetzen können, aber ja, wahrscheinlich eher Taysom Hill.
Fourth-Rounder kam von Notre Dame. Klar kann der sich entwickeln, aber war jetzt niemand, den irgendjemand hoch im Draft gesehen hat. Also da spannend. Ich glaube nicht, dass der im ersten Jahr in der NFL direkt irgendwas reißen wird, sondern den muss man aufbauen. Und wenn man Glück hat in der zweiten Saison, kann man dann ein gutes Bild dafür haben. Aber es ist für mich ein typischer Practice-Squad-Quarterback, den die Saints aufbauen können. Ich glaube, diese Saison werden wir von dem relativ wenig sehen. Und ich fand die Frage von PG ganz, ganz spannend. Sind die Saints noch in einem Titelfenster? Aus meiner Sicht, ohne Drew Brees ist das Titelfenster vorbei. Wir sehen ja die Fragen Marco Schober 9-8 bzw. 8-9. Pat Cooper, ich bin überrascht, dass wir meiner Meinung sind, Pat Cooper 8-9, 9-8. Manager sagt schon 10-7 noch, Peter Gänger sagt 6-10. Also man sieht eben wirklich einen Verlust zu dem, was vorher war. Ich wäre ehrlicherweise auch bei 8 Siegen, wenn überhaupt.
Ich wäre tatsächlich, glaube ich, sogar drunter. Ich glaube, die Saints sind so eines dieser Teams, die man immer mal wieder beobachtet, from first to worst. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass sie diese Division als letzter abschließen. Und ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen reißerisch, damit die Grafiken auch ein bisschen mehr Diskussionen auslösen, wenn wir sie irgendwann mal posten sollten.
Alles nur aus Social-Media-Zweck. Ich finde das gut.
Was meinst du?
Alles nur aus Social-Media-Gründen für Interaktion. Ich finde das
schön. So denke ich. So ja. Denke ich jeden Tag.
Profi.
Ich sage, sie spielen 5-12.
Also ich glaube, so niedrig war keiner in der Community. Finde ich sehr, sehr mutig, sehr spannend. Nehmen wir so mit, ist aufgeschrieben. Saints sind wir, glaube ich, soweit durch. Außer es gibt noch irgendwas, was noch passiert ist, wo die Community noch darauf hinweist. Aber ich glaube, das ist ganz spannend. Ich finde den Lutz auch interessant. 9 Siege, der Coaching-Staff sollte das Maximum rausholen. Ich glaube, Sean Payton steht da wirklich über allem, was der an Coaching macht, wie der junge Spieler entwickelt, das ist einer der großen Stärken dieses Teams und das wird auch weiterhin so sein. Ich glaube nur, er braucht Zeit dafür. Also ich glaube, das wird eher nochmal 1-2 Jahre dauern, dann werden die auch mit ihm wieder gut sein. Die werden auch aus Spielern, die sie später gedraftet haben, was rausholen. Da bin ich völlig eurer Meinung, aber die sind eben kein Gewinner dieser Offseason. Sie haben es nicht geschafft, besser zu werden. Und Markus Schober bietet dir direkt eine Wette an. 100 Euro für einen guten Zweck. Saints werden nicht letzter.
100 Euro, ich komme quasi gerade aus dem Studium.
Ja.
20 Euro können wir sagen. 20 Euro, da gehe ich mit. Und dann melden wir uns einfach im Mitte Januar, müsste das dann ja sein. Ist die Regular Season dann ja, glaube ich, vorbei. Oder ist es vielleicht sogar schon vorher absehbar, dass sie letzter werden, aber das würde ich mal bezweifeln.
Genau, also Markus Schober sagt, Falcons werden letzter, also dann wette auch dagegen. 20 Euro werden der Wetteinsatz, Markus, du kannst es dir festhalten. Wir nehmen das natürlich mit und werden auch das Social Media mäßig festhalten. Sein Hinweis ist, Falcons werden letzter, da kommen wir gleich noch zu. Also auch über die reden wir und ich bin gespannt, wo Marc dann steht. Aber erstmal machen wir mit Carolina weiter und einem neuen Quarterback. Also da ein bisschen in der Tradition der Division. Auch da gibt es auf der wichtigsten Position Wechsel.
Ja, also die Carolina Panthers sind ja, letztes Jahr haben sie 5-11 die Saison abgeschlossen, 5 Siege geholt. Waren so ein bisschen, waren von vornherein eigentlich schon so eingeschätzt, okay, das wird eine Umbruchssaison, da geht nicht viel. Dieses Teddy Bridgewater Signing vor der Saison war so ein bisschen merkwürdig, weil man irgendwie so gedacht hat, okay, man will sich auf allen Positionen verjüngen, man will sich vielleicht sogar im Draft einen Spieler holen, einen Quarterback holen. Dann kam Teddy Bridgewater und man hat so gedacht, okay, traut man ihm vielleicht die Zukunft zu? Dann hat man die Saison gesehen und eigentlich gesehen, nein, Teddy Bridgewater ist nicht die Zukunft, zumindest nicht in Carolina. Wir wissen nicht, was bei den Broncos jetzt passiert, aber für die Panthers war dann klar, okay, wir brauchen wieder eine Veränderung auf der Quarterback-Position und haben sich Sam Darnold von den Jets geholt. Zum Zeitpunkt des Trades, glaube ich, ein bisschen kritisiert wurde der Trade, weil ein bisschen zu teuer. Ich fand ihn tatsächlich in Ordnung. Und dann hast du dir natürlich so auf der Quarterback-Position auf jeden Fall ein riesen Fragezeichen geschaffen, dass man das man erstmal beantworten muss, weil Sam Darnold von dem, was wir bisher in der NFL von ihm gesehen haben, ist Stand heute ein Draftbust. Ein ganz klarer, finde ich sogar. Also er hat Potenzial aufblitzen lassen. Das haben, glaube ich, schon viele vor ihm. Das haben auch Spieler wie Johnny Manziel in Teilen aufblitzen lassen. Aber für den hohen Pick, der er mal war, hat er auf jeden Fall zu wenig gezeigt. Dann in der Offseason,
Aber ganz
in
kurz
der
mal zu Sam
Offseason.
Darnold.
Na klar.
Mike Frank gesagt direkt, ich finde Sam Darnold in Carolina sehr spannend. Ich glaube, da muss man einmal ganz kurz diese ganze Adam Gase-Geschichte, dass der einer der, sag ich mal, gescheitertsten Head Coaches gerade in der Offense war, definitiv. Die O-Line, die Sam Darnold bei den Jets hatte, war echt nicht gut. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, die O-Line, die er da jetzt haben wird, um dann weiter auf deinen, die wird ja auch nicht besser, oder?
Ja, das ist ja leider das Schlimme. Also Sam Darnold ist es ja aus Jets-Zeiten quasi gewohnt, um sich herum nicht viel zu haben. Also bei den Jets brauchen wir, glaube ich, lange nicht drüber reden. Also er hatte vom Coaching-Staff bis zu den Receivern, das war alles wirklich Bottom of the NFL. Jetzt hast du eine löchrige O-Line also da weiß ich gar nicht, wer da überall spielen soll. Du hast, glaube ich, den Center und der Right Tackle, Taylor Moton, den sie jetzt auch langfristig mit einem langfristigen Vertrag unterschrieben haben. Das sind so die zwei Spieler, zwei Positionen okay. Und Rest, die beiden Guards, der Left Tackle, da spielen wahrscheinlich Rookies, da spielen vorherige Rotations-O-Liner. Also das ist alles ganz weit unten in der NFL und das wird, glaube ich, nicht schön für Sam Darnold. Das muss man auf jeden Fall ausgleichen und ich glaube, das kann man auch ausgleichen. Also bei den Panthers hast du Offensivwaffen, die hast du bei relativ wenigen Teams. Also du hast Christian McCaffrey, den für manche besten oder auf jeden Fall ist er einer der besten Running Backs der NFL. Der war letztes Jahr verletzt, den hast du dieses Jahr wieder. Der wird hoffentlich dann fit sein, weil es auch einfach immer schön ist, irgendwie dem zuzugucken. Ist einfach ein geiler Running Back zum Zugucken. Du hast Robbie Anderson und DJ Moore und du hast dir in der Offseason David Moore geholt von den Seahawks, der eine echt solide Nummer 3 ist, echt ein sehr unterschätzter Receiver ist, meiner Meinung nach. Und du hast im Draft zugeschlagen und hast dir, ich glaube, in der dritten Runde war es, Terrace Marshall geholt von LSU, der
Zweite
eine
Runde sogar.
richtig gute zweite Runde war es sogar.
Zweite Runde war
Siehst du
es,
mal,
genau.
also einen echt guten Receiver geholt, der potenziell in diese Nummer 3 Rolle reinwachsen kann. Also das sind echt Waffen, mit denen kannst du echt arbeiten. Auf der Tight-End-Position, okay, du hast so einen Dan Arnold, der war immer eher so eine Nummer 2. Du hast Ian Thomas, der so ein bisschen enttäuscht hat letztes Jahr, und Tommy Tremble, von dem man sich zumindest viel verspricht. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht so die beste Positionsgruppe in der Division und auch in der gesamten NFL nicht. Aber auf jeden Fall Receiver und Running Back bist du echt gut besetzt. Und in der Offense kann, glaube ich, aus dem Aspekt und das in der Kombination mit Joe Brady, dem Mastermind in Anführungsstrichen hinter dieser ganzen Offense, kann, glaube ich, echt was gehen. Und ich bin da echt sehr gespannt. Also weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich gehört dieses Offensive, also zumindest das Arsenal, was da ist, gehört echt schon so zu den Top 10 der NFL, würde ich fast sagen.
Ich tue mich wirklich, also ich glaube, ich würde die O-Line schwächer einschätzen. Also ich finde sie nicht besser als bei den Jets. Und du hast gesagt, löchrige O-Line. Sam Darnold, Statistiken, also er ist der schlechteste Quarterback in der letzten Saison gewesen, wenn er Pressure hat. Er war aber auch ohne Pressure nicht wirklich gut. Ich glaube, da war 34 oder 35 davon 36 eingesetzten Starting Quarterbacks, also auch wirklich nicht gut. Nehmen wir das alles weg. Ich glaube, der hat eine zweite Chance verdient. Der hat im College was gerissen. Der hat auch bei den Jets teilweise gezeigt, was er kann. Von daher, ich gönne ihm das total. Und ich finde den, also vom Menschlichen her, einen sehr angenehm wirkenden Typen. Und ich würde dem wirklich einfach mal ein bisschen mehr Glück bei der O-Line wünschen. Ich glaube, da wird es trotzdem weiterhin schwer. Ich finde Marshall spannend. Ich meine, Robbie Anderson kennt er, glaube ich, sogar noch aus dem ersten Jahr bei den Jets. Also, dabei ist da sogar Chemie da. Die werden, also die Carolina und gerade Brady und Rule werden ja nachgefragt haben, wie war der eigentlich, wie fühlte sich der an? Und ich glaube, dass Anderson da was Positives gesagt hat, sonst hätte man diesen Trade nicht gemacht. Trotzdem, das sieht man auch ganz viel bei uns in den Kommentaren, wenn man sich den Draft anguckt, egal was du vorher mit Sam Darnold gemacht hast, wenn du Justin Fields haben kannst und dir Justin Fields nicht genommen hast, ich glaube, das wird am Ende, und wenn Sam Darnold nicht funktioniert, was für mich so 70-30 ist, dass er nicht funktioniert, ist es am Ende dann eine Situation, wo du sagst, hätten wir mal den Justin Fields geholt, guck mal nach Chicago, wie sich das anfühlen kann. Und das ist eben das, was am Ende wirklich, wirklich bitter sein kann. Da können, und das können wir nicht jetzt sagen, sondern in ein oder zwei oder drei Jahren, wir sagen, die Carolina Panthers haben da echt alles falsch gemacht, was man falsch machen könnte. Oder aber sie haben wirklich ein Talent gesehen, gefunden und haben es aufgebaut. Und das wird wirklich spannend sein. Ich sehe sie noch nicht in den Top 10, ehrlicherweise, die Unit. Ich hätte jetzt eher gesagt, so irgendwas zwischen 17 und 20, wenn man sich die anderen Offenses anguckt. Aber man sieht zumindest, und das finde ich für so einen Coach, der das zweite Jahr gibt, ganz wichtig, und einen Coaching-Staff, man sieht eine Entwicklung, man sieht eine Richtung und man versteht, wieso sie was machen und in welche Richtung das geht.
Tatsächlich glaube ich, ich glaube, am Ende des Tages sind wir uns alle einig, dass es steht und fällt mit Sam Darnold. Und ich sehe die Wahrscheinlichkeiten ähnlich wie du, dass das Ding nicht funktioniert. Vielleicht jetzt nicht 70-30, vielleicht eher 60-40, aber am Ende des Tages ist es eher unwahrscheinlich, dass Sam Darnold die Panthers ja in den nächsten 10 Jahren oder so anführen wird. Dafür hat er halt jetzt schon einfach ja drei Jahre in der NFL gespielt und nicht wirklich viel gezeigt. Das wird tatsächlich sehr, sehr spannend zu beobachten sein.
Ja, der Schlüssel wird eben jetzt, also er ist jetzt das vierte Jahr und dann können sie die 50-Year-Option wählen. Da können wir mal gucken, was dann passiert. Aber diese 2 Jahre hat er noch. Also danach wird er keinen großen, also wenn er da nicht überzeugt, wird er keinen großen Vertrag mehr kriegen. Aber das sind die typischen Rookie-Gesetze. Also du hast eben dein zweites Team vielleicht noch. Aber jetzt wird entschieden, ob sie da weiter reingehen oder nicht. Und das ist schon Druck. Also ich glaube, das ist nicht keine einfache Situation für den guten Kollegen.
Peter Genger und Markus Schober schlagen übrigens Josh Rosen vor. Vielleicht von einem Draftbust zum nächsten, so hin und her. Auch ja, vielleicht dann der nächste wieder. Holen Sie sich, weiß ich nicht. Ja, es ist noch ein Draftbust. Also ein Mitch Trubisky.
Chance, also nicht selbst mal ein Vertrauen in einen Rookie zu holen, sondern immer so, ach, ich nehme lieber die zweite Chance von irgendjemand anders.
Ja.
Das ist schon ein bisschen, manchmal auch die dritte oder vierte Chance. Aber das ist ein bisschen traurig und genau, also Pat Cooper sagt, genau wie du, Fundament, um nächstes Jahr ein potenzielles Top-Team zu sein. Auch da wäre ein sicherer, guter Signal-Caller ganz, ganz schön, um das bestätigen zu können. Und dann ändert sich vieles. Da bin ich auch bei ihm.
Ja, wenn wir dann tatsächlich aber einmal noch einen Blick auf die Defense werfen, die für mich tatsächlich eine super spannende Defense ist, weil sie einfach mit so viel Potenzial gespickt ist. Du hast Brian Burns, der gefühlt von jedem zweiten Experten schon zum Breakout-Spieler dieses Jahres geschrieben wurde, in der Defense vor allem. Du hast Derrick Brown, Second-Year Defensive Tackle, den sie an 8, glaube ich, letztes Jahr genommen hatten. Du hast Shaq Thompson, ein solider Linebacker, der aber auch sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben hat. Du hast Denzel Perryman, den sie jetzt als Verstärkung für den Linebacker-Core geholt haben, der auf jeden Fall auch ein solider Linebacker ist. Und dann hast du Dante Jackson outside, der letztes Jahr zum Ende der Saison hin deutlich besser geworden ist, nachdem er anfangs echt sehr, sehr wackelig war. Du hast dir JC Horn geholt und du hast hinten Jeremy Chinn, das ja Schweizer Taschenmesser, wenn man so viele denn in der NFL sehen will, dieser Defense. Du hast so einzelne Positionsgruppen, also irgendwie, du bist auf Linebacker in der D-Line und hinten bei den Passverteidigern, hast du so Spieler, die so ganz kurz davor scheinen, top in der NFL zu sein. Und das finde ich richtig, richtig interessant in dieser Defense. Das noch zusammen mit Matt Rhule, der ja bekannt dafür ist, vielleicht ein bisschen länger zu brauchen, um ein Team zu formen, aber dann auch wirklich ein Team zu haben, so eine eingeschworene Gemeinschaft, der das am College zumindest bewiesen hat. Ich finde die Panthers offensiv, okay, Sam Darnold, großes Fragezeichen, alles schön und gut, aber diese Defense, auf die habe ich richtig, richtig Bock, muss ich echt sagen.
Siehst du JC Horn denn für dich als einen, sag ich mal, glücklichen Pick an? Oder Also klar, Justin Fields haben wir darüber geredet, aber ist das der richtige Spieler für diese Defense? Also war das das, was sie brauchten?
Cornerback war für mich auf jeden Fall eine ganz große Lücke bei den Panthers, weil Dante Jackson ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen, okay, weiß man nicht, was da noch so passiert dieses Jahr, aber letztes Jahr, wie gesagt, war schon ganz gut zum Ende hin. Und auf der anderen Seite war da halt nichts. Also seitdem Bradbury letzte Offseason, also letztes Jahr 2020 gegangen ist, ist auf der anderen Seite einfach nichts gewesen, was irgendwie diese Lücke gestopft hat. Ich glaube, es war schon ein überraschender Pick und es war vielleicht auch nicht der Nummer 1 Corner für viele auf dem Board, aber ich glaube, es war zumindest der genau in das Profil so reinpasst. Also so einer, der wenig verletzt war, der einen guten Charakter hat, der ein Leader sein kann, der auch im Run-Game helfen kann. Also alles so ein Cornerback, der jetzt, ja, wie gesagt, nicht der Beste vielleicht im Draft war, aber tatsächlich der Beste für die Panthers, für diese Defense. Von daher, so aus dem Aspekt, fand ich den Pick gut. Wenn ich mir das natürlich ganz irgendwie so ohne irgendwelche Infos und so angucke, dann denke ich mir, ja, okay, ich glaube, da gab es 3, 4, 5 andere Spieler, die man hätte vielleicht auch vorher nehmen können.
RodmapRS sagt auf Twitch, also da auch Grüße hin, man schickt Darnold bald nach Houston im Tausch für einen anderen Quarterback. Das bezweifle ich, solange da nicht klar ist, wie die Situation um Watson weitergeht. Und Defense sollte so viel Spaß machen dieses Jahr. Und er weist nochmal auf Haason Reddick rennen und Yedua Gross-Matos, der Defensive End, der sich auch weiterentwickelt. Aber ich finde das wirklich spannend. Junge Unit. AJ Bouye ist irgendwie immer ein Begriff, hat immer echt viele Big Plays gehabt. Also wirklich spannend. Ich glaube, da können wir es erwarten. Was würdest du denn allgemein dazu sagen? Vielleicht ist meine Community wieder die Frage, wie seht ihr das? Wie würdet ihr die einschätzen? Und dann natürlich auch an dich die Frage, wie würdest du einschätzen, wie die Carolina Panthers in der nächsten Saison abschneiden werden?
Die
Saints wird schwer, oder?
Schlecht, jetzt sowieso nicht mehr. Jetzt habe ich mir also quasi zu Beginn der Sendung, zu Beginn unserer Einschätzung quasi schon ein eigenes Ei gelegt und muss jetzt aufpassen, dass ich kein Team mehr schlechter tippe. Ja. Aber ich finde tatsächlich ganz spannend, die Panthers starten mit einem relativ einfachen Schedule in die Saison. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt hier noch irgendwo
Haben Sie die Saints zu Hause, also 2 Heimspiele. Dann kommen die Texans, soweit ich das sehe, Cowboys, Eagles und Vikings sind die ersten 6.
Genau. Danach kommen sogar noch die Giants und die Falcons. Also so die ersten 6 bis 8 Spiele finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass die Panthers so ein Team sind, die sehr, sehr gut in die Saison starten, wo wir uns vielleicht nach Woche 5 oder 6 noch fragen, wie kann das eigentlich sein, dass die so gut stehen und dann vielleicht hinten raus ein paar mehr Spiele verlieren. Ich würde mal so in die Richtung von 7 und 10, glaube ich, sagen. Das ist, glaube ich, relativ realistisch nach der letzten Saison. Also leicht aufwärts und dann kann es vielleicht 2022 mal in die Playoffs gehen.
Ich würde es mir auch ein bisschen besser wünschen, aber ich bleibe auch bei 7 und 10 hängen am Ende. Also es kann auch ein 8-9 werden. Ich glaube, die gewinnen schon ihre Spiele. Sie haben im letzten Jahr auch schon Verletzungsprobleme gehabt. Also ich glaube, das hängt sehr an Christian McCaffrey. Wie kommt der zurück? Wie fühlt er sich? Wie ist der am Ende? In welcher Qualitätsniveau liefert der ab? Sam Darnold, ich meine, mit der O-Line kann der auch überrollt werden. Wenn der dann nicht mehr vorne dran steht, dann sieht es auch anders aus. Aber so Schnitt 7 Siege sind bei dem Schedule. Ich glaube, es ist der einfachste Schedule der ganzen Liga, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Also da haben sie ein bisschen Glück gehabt. Natürlich auch mit der Division, die schwächer wird. Aber ich glaube, am Ende kann das sehr, sehr gut. 7-10, 7 Siege traue ich denen zu. Mehr tue ich mich extrem schwer. Ich finde es aber verwunderlich, also aus dem Gefühl heraus, dass die bei dir 2 Siege mehr haben als die Saints. Respekt da, das finde ich spannend.
Also bei Twitch ist einmal auch 7-10 und auch ein Panthers-Fan, RodmapRS, schreibt, als Panthers-Fan geht er bei 7-10 mit. Er traut Darnold kein Stück.
Genau, bei YouTube ist es, glaube ich, ähnlich. Viele 7-10, Peter Gänger sagt sogar 9-7, da bin ich sehr gespannt. Markus Schober sagt, wie du auch, die ersten Spiele sind die Panthers 3-3. Da kommen noch 2 einfachere Spiele, also 4-4 oder 5-3, wenn sie da rausgehen, glaube ich, ist alles in Ordnung. Dann haben sie wirklich das Maximum rausgeholt. Aber Peter Gänger sieht eben, Panthers werden überraschen, finde ich spannend. Und Pat Cooper weist nochmal darauf hin, dass sie einen richtig geilen Running Back gedraftet haben. Das kam erst in der vierten Runde. Ich glaube, er meint Chuba Hubbard von Oklahoma. Aber auch der, glaube ich, braucht Zeit. Das ist niemand, der in dem ersten Jahr wirklich einen Impact haben wird. Der hat natürlich die schöne Situation hinter Christian McCaffrey, wie oft sie dann wirklich den sozusagen stilllegen müssen wegen Verletzungen oder wegen Ruhepausen. Das ist eben die spannende Frage. Vor 2 Jahren hat er noch gefühlt irgendwie 80% der Snaps gespielt. Ich glaube, dazu ist Christian McCaffrey nicht mehr in der Lage. Also ich glaube, das sollte man nicht mehr machen. Aber das wird spannend zu sehen, was da passiert. Genau, wollen wir weitermachen?
Gerne. Kommen wir vom potenziell Division-Letzten für viele ja zum wahren Division-Letzten der letzten Saison.
Der letzten Saison, genau, das auf jeden Fall. Atlanta Falcons haben letzte Saison 4-12 gespielt, was ich also auch vom Gefühl her, wie ich die mit Falcons einschätze, war noch im Super Bowl vor ein paar Jahren, haben immer noch mit Matty Ice einen Quarterback, der, ich würde sagen, die Top 15 der Liga irgendwie reingehört. Also ich glaube, 12, 13, 14 so in irgendeiner Form. Und da ist es schon überraschend, dass ein Team mit 4-12 am Ende ja wirklich mit zu den Schlechtesten gehört, hat den Draft-Pick Nummer 4 eingebracht und damit auch die Chance, einen wirklich, wirklich starken Spieler zu bekommen. Was ich da ganz spannend finde, und das muss man, glaube ich, einmal sagen, die hätten auch deutlich besser liefern können. Also die Falcons haben 9-mal zur Halbzeit geführt. Denkt man, okay, dann gewinnst du 7, 8 Spiele. Sie haben 4 gewonnen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen genau das Thema. Und das sieht man auch in der Offense relativ gut. Sie hatten eine wirklich starke Möglichkeit, über Passing zu kommen. Sie hatten über Running aber wirklich unfassbare Probleme. Und das ist wirklich am Ende genau das Thema, um das sich, also für mich auch immerhin, diese Offense jetzt noch drum dreht. Also am Ende die Frage, was kann diese Offense eigentlich? Ja, sie kann Bälle werfen. Sie haben mit Julio Jones ehrlicherweise den stärksten Spieler verloren, was ganz klar erklärbar ist. Und das ist am Ende das große Problem der Falcons, ist der Capspace. Also sie haben wirklich keine Chance, die Spieler zu halten, die sie haben konnten. Sie konnten vor dem Julio Jones Trade, konnten sie ihre Draft Picks noch nicht signen und sie müssen überlegen, wie sie damit in irgendeiner Form was machen können. Ich finde den Ansatz, Julio Jones wegzutraden, dann den falschen. Na klar, der ist teuer, der Vertrag, der wird nicht mehr so viele Jahre drin haben, das ist nicht mehr der Julio Jones von vor 3 Jahren, alles gekauft, aber die Offense mit Matt Ryan, mit Kyle Pitts als neuem Rookie Tight End und dann eben Ridley, der ein super Potenzial hat, also dessen Ceiling möchte man aktuell sich gar nicht anfühlen. Also der hat in der beschissenen Saison der Falcons 4-12, glaube ich, 800-Yard-Spiele gemacht. War für Fantasy-Owner der Super-Bust. Also den gehabt zu haben, war schon die halbe Liga gefühlt. Wenn du noch einen ordentlichen Running Back hattest, dann konntest du schon relativ gut planen. Und die jetzt einmal zu 4 zusammen auf dem Feld zu sehen, hätte ich mich sehr darüber gefreut. Wird es so nicht geben. Sie sagen eben, Julio Jones nehmen wir nicht. Und jetzt sind wir in der Situation, die ich als für ein Franchise und für einen Fan echt grauenhaft finde. Also in der Situation zu sein, wo du immer noch einen sehr, sehr guten Quarterback hast, der am Ende auch einen Super Bowl gewinnen könnte, wenn er die richtigen Leute um sich hat. Du kriegst einen neuen Tight End rein, der unglaublich viel Potenzial hat. Und eigentlich geben sie ihrem Team weder die Chance, einen Rebuild zu machen. Dann hätten sie ehrlicherweise einen Quarterback draften müssen. Justin Fields wäre auch da eine Option gewesen. An 4 sehr früh, aber wäre ja da gewesen. Oder aber, und jetzt hast du dich eigentlich dafür entschieden, Matt Ryan noch eine Chance zu lassen und nimmst ihm seine stärkste Waffe weg. Also wenn man sich anguckt, wie die Atlanta Falcons letztes Jahr gespielt haben, wenn Julio Jones fit war, wenn er auf dem Feld war, sah die Offense viel, viel, viel besser aus. Und genau das ist eben nicht mehr möglich. Jetzt werden wir gucken, wie sich Calvin Ridley entwickelt. Sie haben immer noch aus meiner Sicht eine wirklich wirklich okay Offense, die sehr, sehr viel kann, aber das reicht nicht. Also für mich ist es echt die Frage, wie sieht die O-Line aus? Die wurde nicht verbessert. Alex Mack ist weg. Sie mussten Carpenter ersetzen, haben da junge Spieler, haben da talentierte Spieler, die aber nicht sofort funktionieren werden. Die werden nicht ganz so stark sein. Und sie haben mit Mike Davis einen Running Back. Ja, wir hatten vorher kurz über den diskutiert, dass Gurley die falsche Entscheidung war, gekauft. Also das war ein völliger Schuss in den Ofen. Der war nicht mehr, hat seine Explosivität nicht mehr gehabt. Der konnte gar nicht das spielen, was die Falcons von ihm erwartet haben. Ein Three-Down-Running-Back, der wirklich viel, also am Anfang haben die versucht, den ja einzusetzen, zum geht nicht mehr. Ich glaube, der hatte nicht viel mehr Yards. Ich glaube, 2,5 hatte er im Schnitt oder so. Das waren nicht ansatzweise die Zahlen, die er bei den Rams hatte. Die Frage ist nur, haben sie mit Mike Davis jetzt die wirkliche Lösung? Durchschnitt im letzten Jahr waren 2,0 Yards, bei den Carolina Panthers hinter McCaffrey, der ja mit der gleichen O-Line ganz andere Zahlen gezeigt hat. Und da ist für mich ein ganz großes Fragezeichen. Also Mike Davis ist nicht günstig. Für den zahlen sie schon den einen oder anderen Euro. Und da muss man wirklich gucken, wie sieht das aus und wie kann man sich da weiterentwickeln. Ganz spannend. Nathan Peterman sagt den anderen Teil. Sie haben eben einen neuen Head Coach. Sie haben den Tennessee Titans Offensive Coordinator Arthur Smith sich geholt. Der hat natürlich gezeigt, wie man mit einer Run-Offense wirklich viel schaffen kann, wie man auch einen, sag ich mal, mittelmäßigen Quarterback entlasten kann, indem man ein gutes Run-Game hat, der dann Zeit kriegt, der dann die Möglichkeit kriegt, RPOs zu machen und zu gucken, wie er Zeit gewinnt, wie er schnell den Ball loswerden kann, Möglichkeiten zu haben, was zu machen. Aber ja, die haben noch eine ordentliche Offense, die wird auch ordentlich performen. Aber für mich echt traurig, einem Spieler, Matt Ryan, den ich nochmal ein, zwei Jahre zugetraut hätte, dem ich auch eine halten auf dem Niveau, vielleicht knapp an die Top 10 Quarterbacks ranzukommen, dem so die Chance zu nehmen, nochmal weit nach vorne zu kommen, indem du dessen wichtigsten Spieler in der Offense wegholst. Und dann muss man ganz klar sagen, die Falcons haben nicht die Defense, um das reinzuholen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Aber die sind eben abhängig von ihrer Offense. Die müssen mit der Offense die Teams outpacen. Und wenn sie das nicht schaffen, werden sie am Ende zu viele Punkte gegen sich haben. Dafür ist die Defense einfach nicht gut genug. Und als Falcons-Fan würde ich mich über diese Offseason unfassbar ärgern. Weil am Ende war das eine letzte Chance, noch was zu machen. Man entscheidet sich dagegen, einen neuen Quarterback zu holen. Und das, was man macht, ist... Also auch hinter Ridley, ich glaube, die Möglichkeiten hinter Matt Ryan, auch das ist ganz spannend. Die Atlanta Falcons sind 4-12 gewesen und hatten die wenigsten Verletzungen im letzten Jahr. Julio Jones ein bisschen, aber nicht viel. Was passiert, wenn Matt Ryan sich verletzt? Dann kannst du die Türen zumachen und weißt, dass du irgendwie auf dem Weg der Jaguars oder der Jets letztes Jahr war. Und das finde ich eben am Ende ärgerlich und sehr schade und zeigt so ein bisschen, wie der Capspace von diesem All or Nothing, wir gehen rein, wir wollen jetzt noch einen Titel gewinnen, wir wollen dieses Titelfenster immer weiter erweitern, hat eben, zeigen die Falcons gerade, so ähnlich wie die Saints auch davor, dass genau das dahin führen kann, dass man am Ende Entscheidungen trifft, die sportlich einfach überhaupt keinen Sinn machen, um irgendwie Capspace zu kriegen. Und da ist diese Offense ein ganz, ganz typisches Beispiel dafür. Für mich, für Kyle Pitts tut es mir ein bisschen leid, den hätte ich gerne woanders gesehen, wo er mehr Potenzial haben könnte. Wie siehst du es?
Ich habe den Kommentar bei YouTube von der Lutz gelesen und der schreibt, für mich baut Ryan ab. Okay, da kann man vielleicht sogar mitgehen, wenn man so die letzten Jahre sich anschaut. Und dann schreibt er, man hätte in den Rebuild gehen müssen. Und da kam bei mir sofort die Frage auf.
Der Lutz würde ich genauso sehen.
Für mich kam da die Frage auf, stehen wir hier in ein bis zwei Jahren und fragen uns, ob die Falcons den Rebuild verpasst haben. Und wenn sie einen Rebuild hätten machen müssen, sollen, wie auch immer, dann wäre es, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, um möglichst wenig Jahre von Spielern oder so etwas zu verbrauchen, sage ich mal, von Kevin Ridley oder Ähnlichem. Dann wäre das, glaube ich, dieses Jahr gewesen. Weil du bist super eingeschnürt durchs Capspace. Du kannst deine Top-Spieler nicht halten. Das hast du alles angeschnitten. Du hast dich dazu entschieden, Julio Jones abzugeben. Du hast dich dazu entschieden, mit Matt Ryan in die nächsten Jahre zu gehen, weil du seinen Vertrag so umstrukturiert hast. Aber wäre das möglicherweise mit dem neuen Head Coach, mit einem komplett neuen Offense-System, mit einem System, das aber auch sehr, sehr gut funktioniert hat, wenn man sich die Titans der letzten Jahre anschaut, dann wäre die Frage gewesen, okay, Kyle Pitts, super Spieler, wird möglicherweise irgendwann mal in die Hall of Fame kommen. So stark schätzen ihn ja viele ein, wenn nicht irgendwas schief geht. Aber hätte man dann nicht vielleicht einfach sagen sollen, okay, Leute, wir schmeißen jetzt hier quasi alles raus, was irgendwie einen großen Vertrag hat. Matt Ryan, okay, da holen wir uns ja nur Dead Cap Space ins Haus. Den halten wir uns, um quasi so einen Übergang zu schaffen. Holen uns an 4 einen Quarterback, meinetwegen einen Justin Fields. Ich merke schon, du bist ein großer Fan. Und gehen dann quasi so Chiefs-mäßig in einen Rebuild. Um uns quasi mit ein, vielleicht sogar zwei Jahren Matt Ryan, haben wahrscheinlich die nächsten Jahre niedrige Draftpicks, weil nicht viel geht, irgendwie offensiv oder defensiv, bauen dahinter einen jungen Quarterback auf, der viel Potenzial hat, aber vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht und haben dann in zwei Jahren statt vielleicht eines der schlechtesten Teams der NFL eines der Super Bowl-Anwärter. Und das, also ich habe irgendwie das Gefühl, die Falcons sind auf diesem Weg, dass sie alle, also dass sie so diese große Entscheidung, was machen wir jetzt, Rebuild oder wir versuchen es nochmal, dass sie genau die falsche Wahl dieses Jahr getroffen haben. Und das macht die Falcons für mich irgendwie so ein bisschen zu einem Trauerspiel irgendwie.
100% so. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht so viel weiter in die Defense reingehen. Also da können wir jetzt tiefer reingehen und natürlich haben sie auch da Potenzial. Linebacker Jones, Grady Jarrett, die haben alle was drauf und die sind nicht völlig talentlos, aber das ist mit die schlechteste Cornerback-Team, was wir haben. Die sind nicht wirklich, also da ist wenig, wo ich sage, die werden jetzt groß was machen. Bei den Safeties hat man mit Harmon, mit einem Rookie Grant, ganz, ganz junge Spieler, wo man weiß, die werden nicht hundertprozentig da sein. Die brauchen Erfahrung, die brauchen Zeit, um die Conversion zu schaffen in ein neues Team oder in die NFL überhaupt. Ich glaube, am Ende ist es eben so, mit dem, wenn man sich das Gesamtteam anguckt, wenn man sich nur die Offense anguckt, die sagt, die hätten eine starke Defense, dann könnte ich es irgendwie noch verstehen und so sagen, ja, okay, das macht Sinn, da kann man was rausholen. Jetzt mit einem neuen Coach, der vielleicht auch ganz genau dahin guckt und überlegt, wie er mit zwei Tight Ends spielen kann, wie er die Offense ändern kann, wie er es schafft, Matt Ryan Zeit zu geben, dann auch wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen und da einfach neue Impulse setzen, völlig verstanden. Aber am Ende mit der Defense macht dieses Gefühl, wir müssen jetzt noch was gewinnen, macht irgendwie kein Gefühl. Und es tut mir wirklich leid für dieses Talent, was dieses Team hat. Und die werden so ein bisschen, sie stehen so ein bisschen zwischen den Stühlen. Also ich glaube auch ein kompletter Rebuild wäre smarter gewesen. Hätte nicht Justin Fields sein können, hätten auch Penei Sewell sein können, wo man sagt, da verstärkt man nochmal was und schafft nochmal was, wo es sinnvoll gewesen wäre am vierten Pick. Oder aber, und das hatten ja auch viele gesagt, wieso nicht sich runter traden lassen und dafür nochmal mehr mitnehmen, um in den nächsten Jahren eben deutlich mehr Trade-Potenzial zu haben und Material zu haben, mit dem man im Draft arbeiten könnte. Also da waren ja ganz viele Optionen. Da lag ja ganz viel auf der Hand und am Ende ist das so eine nicht Fisch, nicht Fleisch Entscheidung, irgendwie weiterhin interessant zu bleiben, gleichzeitig aber nicht konsequent irgendwie weiterzumachen. Und alles, was wir gelernt haben über die NFL in den letzten 10 Jahren, ist, das funktioniert nicht.
Deswegen bin ich aber auch sehr gespannt, was die Community jetzt sagt, was die Falcons kommende Saison für eine Bilanz haben werden. Bei mir steht es ja quasi, der Boden steht ja quasi schon fest. Schlechter als 5-12 sind sie bei mir nicht. Ne? Ich glaube tatsächlich, das liegt auch einfach daran, also du hast halt, glaube ich, eine Offense, Kyle Pitts, Calvin Ridley, die dir zumindest ein paar Spiele gewinnen wird. Die wird dir keine 10 Spiele gewinnen, weil dazu zieht die Defense, glaube ich, einfach zu stark runter. Die wird dir aber sicherlich zum Beispiel...
Erstes Spiel gegen die Eagles, finde ich, kann man sie als Favorit sehen. Gegen die Giants.
Siehst du mal.
Kann ich es mir vorstellen. Gegen die Jets kann ich es mir vorstellen. Im Division-Duell mit den Panthers, wer weiß. Die brauchen für dich die Panthers die Spiele, glaube ich. Aber es gibt da ja schon so ein paar, wo man sagen kann, hey, da ist eine Chance. Sie spielen gegen Detroit nochmal. Sie spielen gegen Jacksonville. Also klar gibt es die Möglichkeiten, Spiele zu gewinnen. Aber das würden wir andersrum genauso sagen. Also wenn wir jetzt über die Jets reden, gegen Atlanta, da hat man schon eine Chance. Also ich finde das immer spannend, wie viel von diesen Spielen gewinnst du am Ende?
Ja, also ich bin tatsächlich, und ich lese es schon in der Community, ich gucke nicht ab, aber ich hätte es tatsächlich auch so gesagt, ich wäre auch so bei 5-12 oder 6-11 und dann tatsächlich, also wenn sie 5-12 gehen, dann nur über irgendeinen Tiebreaker vor den Saints, muss ja jetzt quasi. Aber besser sehe ich sie nicht. Also ich weiß nicht, ich glaube, hast du sie vielleicht sogar noch schlechter
5 oder
eingeschätzt? 6? Ich sage 5-12. Aber halt über den Saints.
Ich sehe sie bei 4-13, ehrlicherweise. Also ich glaube, dass sie das schlechteste Team im nächsten Jahr werden. Ich glaube, dass, und das ist dann so ein bisschen die Herausforderung, ich glaube, dass ein Kyle Pitts braucht Zeit. Also ich kenne keinen Titan, der im ersten Jahr wirklich auf dem Niveau auf der einen Seite passen könnte, aber eben auch diese ganze, also auch der muss ja blocken, auch der muss bestimmte Routen rennen, die er so noch nicht gewohnt ist. Und ich glaube, dass der Zeit braucht. Und ich glaube, wir werden wieder sehen, dass Ridley bessere, also gute Zahlen macht. Ich glaube, sie werden nicht ganz so gut sein wie letztes Jahr. Also ich würde tippen, der macht weniger als 800-Yard-Spiele, einfach weil er jetzt klarer Fokus der Defense im anderen Team ist. Und da gucken wir mal, was dann passiert. Also da gibt es einfach so starke Cornerbacks, die werden auch ihn unter unter 50 Yards halten können, wenn er eben mehr oder weniger die einzige Gefahr ist, die da rumläuft. Und ich glaube, das ist das Riesenproblem dieser Offense. Wenn sie Kyle Pitts hinkriegen, dann haben sie so ein bisschen die Chiefs-Situation, starker Tight End, der fangen kann, dazu einen schnellen Receiver, der die Routen laufen kann und die Separation kriegt. Wenn sie es aber nicht schaffen, Kyle Pitts frühzeitig aufs Feld zu kriegen, und ich habe immer das Buch im Ohr von Gronkowski, das er geschrieben hat, und der hat eben gesagt, auch er, der irgendwie super stark war und super da war und sich körperlich fit gefühlt hat, der brauchte Zeit, um anzukommen in der NFL, um das Gefühl zu haben, er dominiert Matchups, und ich glaube, dafür brauchst du Kyle Pitts. Du musst in der Lage sein, Mismatches zu machen. Der kann ja an jeder Wide-Receiver-Position starten, und das musst du eben ausnutzen, und das wird nicht von Anfang an funktionieren. Ich bin bei 4-13. Ich finde es spannend, dass das wirklich in alle Richtungen geht. Also Sanctifier, scheinbar Fan, sagt 9-8. Peter Genger sagt 7-10 bis 5-12. Bradbury Ostdeutschland sagt 5-12, aber meint auch Tight End auf 4 war zu früh. André Trapp sagt sogar 9-8. Also am Ende ist das wirklich, wirklich spannend und hängt eben auch wirklich an dem Pitz ab, hängt daran ab, wie die Offense funktioniert. Die muss eben am Ende die Defense retten in irgendeiner Form. Und das wird spannend sein.
Ja, auf jeden Fall. Wollen wir zur Frage der Sendung kommen?
Wer stoppt die Tampa Bay Buccaneers, oder?
Ja, die über Buccaneers nach der letzten Saison, der tatsächlich in der Division, wenn mich jemand gefragt hätte, wie viele Siege hätten die Buccaneers in der Saison gehabt, wie vielen Platz haben sie in der Division belegt, hätte ich gesagt, hier 14 Siege, 2 Niederlagen, Erster in der Division, die sind die Playoffs durchgerockt und alles Mögliche. Tatsächlich sogar nur Zweiter geworden nach den Saints.
Und zweimal gegen die Saints, klar und deutlich verloren. Also ich glaube, dieses Spiel gegen die Saints war, glaube ich, irgendwas 33-3 oder so, oder 33-7, ja. War unfassbar klar.
Ja, und da fand ich super spannend, auch als ich heute nochmal dann mir quasi das Standing in der Division angeguckt hatte, dass sie mit 11-5 über die Wildcards in die Playoffs gekommen sind. Und jetzt sind sie ja so das, natürlich auch als Super Bowl-Sieger sind sie das Team, das es zu schlagen gilt, in dieser Division, in der NFC, aber natürlich auch in der gesamten NFL, weil da nun mal Tom Brady spielt. Und wo Tom Brady spielt, da ist das Glück. Und wo Tom Brady spielt, da bleiben auch alle Spieler. Und wo Tom Brady spielt, da hat auch jeder Spieler einfach Bock. Und das ist so bei den Tampa Bay Buccaneers. Das ist eigentlich so auch die Offseason der Tampa Bay Buccaneers in so ein paar kurzen Stichpunkten abgehandelt. Sie haben quasi alle Spieler, die irgendwas taugen, aus der letzten Saison wiedergeholt. Sie haben sich im Draft nochmal so auf einzelnen Positionen, wo sie möglicherweise in der Zukunft mal eine Lücke haben werden, haben sie sich verstärkt. Und die einzige Frage ist jetzt, können diese alten Haudegen, die sie da alle im Team haben, können die nochmal eine Saison raushauen, allen voran natürlich mit Tom Brady, in der du am Ende einen tiefen Playoff-Run hast oder sogar den Super Bowl gewinnst. Weil du hast Tom Brady 44, du hast Ndamukong Suh 34 in der D-Line, du hast Antonio Brown mit 33 outside, du hast Rob Gronkowski mit 32, Jason Pierre-Paul 32, Lavonte Davis 31. Das sind alles Spieler über 30.
Hat Antonio Brown jetzt eigentlich schon unterschrieben?
Ich meine, das Ding ist fix.
Also, ich meine, er hat gesagt, dass er da unterschreibt, aber ich bin mir gar nicht sicher, weiß die Community das, ob er wirklich unterschrieben hat, aber.
Er sagt viel, wenn er tagelang ist, da hast du schon recht.
Aber ich bin mir relativ sicher. Ich glaube, Verletzung ist das große Thema, was die Buccaneers irgendwie, aus meiner Sicht, definitiv gefährden könnte.
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist einmal natürlich irgendwie alterstechnisch, aber auch. Diese Saison letztes Jahr hat einfach auch so ein bisschen darauf gefußt, dass halt gefühlt einfach sich niemand verletzt hat in diesem Team. Also du hast vielleicht mal irgendwie einen Einspielausfall von irgendeinem Spieler. Du hast irgendwie vielleicht mal einen Leonard Fournette, der vielleicht
im Playoffs mal verletzt war zu den Super Bowl, aber dann auch wieder da, das richtig im Kopf hatte. Pierre Paul war mal kurzzeitig verletzt, war wieder da. Also die hatten immer mal ein Spiel, mal irgendwo ein bisschen Verstauchung und so weiter. Okay, der Lutz sagt, AB hat unterschrieben.
Ja, Habe ich bei den ganzen unofficial Dev-Charts habe ich auch immer wieder Antonio Brown gelesen. Deswegen hätte es mich jetzt tatsächlich auch überrascht. Bei Twitter werde ich als TB12-Hater dargestellt, Roshi. Nein, ich bin tatsächlich vor allem vom Social-Media-Auftritt von Tom Brady bin ich großer Fan. Ich bin tatsächlich auch insgesamt großer Fan von Tom Brady, weil ich bin der Meinung, sowas muss man halt auch einfach anerkennen. Wenn man ihn als Typ
Kurz
jetzt nicht
überlegt, heute
unbedingt
mal
mag, das ist
Tom
eine andere
Brady-Trikot
Sache.
anzuziehen, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil so ein bisschen Neutralität dann ja auch ganz gut ist. Deshalb.
Manche Leute könnten denken, du hast dich vielleicht sogar in der Conference geirrt, weil ein AFC South
Nee, ich
Team auf der
vermisse einfach
Brust
Kutze
trägt.
so sehr. Das habe ich gedacht, dann, wenn ich seinen Ball schon hier festhalten darf, dann zumindest ein T-Shirt, was
Ja.
dazu passt. Also ein bisschen, der verweilt im Urlaub, wie am Anfang schon richtig gesagt. Aber zumindest ein bisschen Kutschegefühl hier in die Footballerei bringen, wenn ich auf seinem Platz sitze, dann, das fühlt sich besser an.
Ja. Ja, ich glaube, wir vermissen alle Kutsche sehr. Bei YouTube lese ich von Go Bucks, Go Bowls, anscheinend ein Bucks-Fan. Wir haben überall gute Tiefe, ich übersetze es mal, außer in der Defensive Line. Finde ich, also O-Line brauchen wir, glaube ich, nicht reden, ist echt gut. Haben sich letztes Jahr mit Tristan Wirfs auch eine absolute Maschine da auf Right Tackle geholt. Tight End Rob Gronkowski, dahinter hast du sogar noch Tiefe, das ist ja auch noch das Schreckliche. Du hast auch noch O.J. Howard und Cameron Brate, die davor Starter waren. Receiver, Top-Trio. Du hast auf Running Back mehrere, die zumindest mal eine solide Rolle spielen können. Und du hast natürlich Tom Brady. Also offensiv, glaube ich, gar keine
Auch Running Back,
Frage.
also Gio Bernard ist ja neu da. Der war immer
Ja.
für mich so ein Retter im Fantasy-Game, wenn dann bei den Bengals einer verletzt war, dann hat er ganz gut abgeliefert. Das ist nun definitiv kein RB1, aber da haben sie mit Fournette ja auch wirklich gut ausgesorgt. Also das war ja, also hat man auch gerade in den Playoffs dann gemerkt, wie smart der Move am Ende noch war. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und mit Ronald Jones mehr oder weniger auch ein RB1, der da spielt, aber noch einen dritten Running Back zu haben, wenn man Verletzungen hat. Also ich kenne, glaube ich, kein Team, was so sicher auf der Running Back-Position aufgestellt ist wie die Bucks. Das ist schon fast eine Frechheit.
Ja, auf jeden Fall. Also für mich schließt das halt auch so das letzte Fragezeichen, weil, also wie gesagt, das andere ist relativ easy und dann hast du einen Leonard Fournette, der in den Playoffs echt gut gespielt hat, der, wie du schon sagtest, ein echt smarter Move war vom Front Office insgesamt. Wenn du in die Defense schaust, ich gehe da nicht so ganz mit in der Defense. Also die D-Line, wieder wer ist, glaube ich, nächstes Jahr einer der Defensive Tackle der Liga, war er vielleicht zeitweise letztes Jahr schon. Ich glaube tatsächlich, das ist so einer der Defensive Tackle, der Nose Tackle, wie er im Buche steht. Einfach ein richtig geiler, großer Verteidiger. Ndamukong Suh, okay, ich glaube, da geht es ein bisschen bergab, aber
Also
das
seit
ist
den
bei
Rams wird
vielen.
er schon abgebaut. Also ich finde, der ist nicht mehr so dominant, wie er damals war. Immer noch überdurchschnittlicher
Ja.
Tackle, aber ist nicht mehr da, wo er mal war.
Genau. Und dann hast du outside Jason Pierre-Paul auch schon ein gewisses Alter erreicht, aber auch immer noch letztes Jahr vor allem dann in den Playoffs echt durchgestartet. Auf der anderen Seite Shaquille Barrett, der zeitweise echt richtig, richtig stark ist und dann wirklich zu den Top 5 Pass-Rushern der Liga gehört, meiner Meinung nach. Also vielleicht nicht in der Konstanz, aber auf jeden Fall so vom oberen Ceiling her. Du hast Inside-Linebacker Devin White, Lavonte David, das Beste, eines der besten Linebacker-Duos. Und hinten die Cornerbacks, die Safeties, die auch noch relativ jung sind, wo auch noch ein bisschen was nach oben geht. Das ist in so vielen Mannschaftsteilen einfach so, so, so stark. Und die Frage bei den Buccaneers ist halt, wer in dieser Division, nachdem wir jetzt die anderen drei Teams alle abgehandelt haben, soll dieses Team bitte vom Thron stoßen? Also außer Tom Brady verletzt sich, sehe ich das nie und nimmer, dass die Tampa Bay Buccaneers sich den Division-Sieg nehmen lassen.
Das ohne Frage. ein bisschen als Chiefs-Fan, das Motto der letzten Saison war Run it back. Ich glaube, dass es man nicht, also ein bisschen vergessen darf, dass auch die Buccaneers-Spieler ein bisschen weniger Motivation haben werden, als den ersten Super Bowl-Sieg zu holen. Also das ist wirklich, da brennst du, und ich glaube, die Motivation kann ein bisschen runtergehen. Das ist ein Faktor, den man in irgendeinem von den Teams sehen muss. Ansonsten, also wenn ich mir, und das ist dann vielleicht der Chiefs-Fan in mir, mir diese Defense angucke, dann erinnere ich mich an den Super Bowl und die brutalen Jagden auf Mahomes. Die sind einfach unfassbar schnelles, unfassbar körperliches Team, was und Sue ist ja also als Dirty Player bekannt, das insgesamt einfach genau weiß, wie sie den Gegner unter Druck setzen. Und das werden sie auf jeden Fall machen. In den Comments kommt hier gerade so ein bisschen auch, was passiert eigentlich, wenn Brady sich verletzt oder schlechter wird. Ich glaube sogar, dass mit der Defense ohne einen Tom Brady würden die in der Regular Season diese Division gewinnen. Also ob da nun Kyle Trask spielt oder ein Gabbard, ist fast egal. Die brauchen gar nicht so viele Punkte. Also wenn die im Schnitt irgendwie Anfang 20 Punkte machen, dann kann das mit dieser Defense reichen. Und das ist eigentlich die beeindruckende Art und Weise des Teams. Wenn dann Tom Brady weiter so spielt, wie er sowieso spielt, dann sind die eins der Teams, das wirklich, wirklich mit einem extrem starken Ratio da rausgehen kann, und das trotz dem Thema, dass sie, glaube ich, nicht den einfachsten Schedule haben, sondern deutlich schwerer als andere Teams.
Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also vor allem nach der letzten Saison, wo ja viele so, oh, Buccaneers, was für ein random Move von Tom Brady, wie kommt er denn darauf? Und dann am Ende diesen Sieg im eigenen Stadion. Ich habe so das Gefühl, Tom Brady wird tatsächlich für sich den Schlussstrich ziehen irgendwann, ob das jetzt in 5 oder in 2 Jahren ist. Und ich glaube, bis dahin wird er nicht wirklich viel schlechter. Also wenn er dann irgendwie mit 46, 47 Jahren sagt, Leute, letztes Jahr für mich, oder Leute, jetzt hier ist Schluss. Ich glaube, bis dahin wird er auf einem hohen Niveau spielen. Und ich glaube, wir müssen uns auch so ein bisschen daran gewöhnen, dass es halt einfach so ist. Und deswegen natürlich Verletzung vom Starting Quarterback, das kostet dich normalerweise immer irgendwie 5, 6 Siege. Aber ich glaube, von dem Szenario brauchen wir bei der Betrachtung so einer Saison, glaube ich, erstmal nicht ausgehen, weil das ist dann wirklich sehr viel Spekulation. Ich wollte noch 2 Kommentare vorlesen. Einmal von KevKev999. Man muss auch erwähnen, dass alle Coaches gehalten wurden. Auch absolut richtig. Glaube ich, nach so einer Saison vielleicht auch nicht unbedingt überraschend, weil du willst halt, glaube ich, beim besten Team der NFL bleiben, auch als Coach. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das Interesse so groß war an den beiden Positional Coaches, also am Offensive Coordinator und am Defensive Coordinator. Da waren, glaube ich, andere Namen, die jetzt...
Also Leftwich habe ich nirgends von der Diskussion ehrlicherweise gehört. Den Bowles, der wurde, glaube ich, schon mal ein bisschen teilweise rumgereicht oder mal...
Genau.
Aber nicht so stark wie bei anderen Teams. Also dass von den Titans der OC wechselt, eigentlich auch von den Chiefs, dass wir Eric Bieniemy verlieren, war eigentlich einberechnet, dass die geblieben sind, war dann eher glücklich. Da bin ich völlig bei dir. Also ich glaube aber auch, dass sogar ein Bruce Arians ein Playbook hat und eine Strategie hat, aber dass ein Tom Brady da einen riesigen Faktor macht. Also sogar wenn da sozusagen was der OC gehen würde oder nicht dabei wäre, einen Tom Brady eine Offense leiten zu lassen und weiterzubringen, da muss man, glaube ich, keine große Angst haben. Der weiß, was er da tut.
Ja, auf jeden Fall. Und zweiter Kommentar von meinem alten Wettkumpanen Markus Schober. Bucks haben eine Top.
Er hat die Wette angenommen, da wollen wir mal festhalten.
Sehr gut. Dass die Bucks eine Top 5 Defense und Top 3 Offense hat. Und ja, irgendwo in diesem Bereich bewegen wir uns tatsächlich.
Definitiv. Also, man kann es ja durchgehen. Ich finde es dann ganz spannend. Erstes Spiel gegen die Cowboys. Ich sehe nicht, wie die Cowboys das gewinnen sollen. Dann gegen die Falcons, hatten wir darüber geredet. Sehen wir jetzt alle beide nicht so stark. Dann die Rams, das könnte echt ein geiles Spiel im Spieltag werden. Da freue ich mich drauf. Neuer Quarterback, ein bisschen Drive. Das vierte, und das ist, glaube ich, das Spiel der Saison für Tom Brady in New England. Zu Hause sozusagen gegen seine Patriots. Aber dann auch Dolphins, viele Fragezeichen. Gutes Team, aber gucken wir, was passiert. Eagles sehe ich nicht, Bears sehe ich nicht. Saints haben wir drüber gesprochen. Also wer soll die denn wirklich schlagen? Und dann haben sie eine Bye-Week und können sich dann nochmal anders darauf vorbereiten. Aber in den ersten Sachen, ich sehe eine Niederlage. Also ehrlicherweise gibt es da nicht ganz so viele. Und dann kann man sich hochrechnen, wo wir da rauskommen. Also sie haben noch ein Spiel gegen die Bills. Die werden auch nochmal ein Spiel irgendwo zwischendurch gewinnen, ob es irgendwie Colts sind oder die, vielleicht sogar die Saints in irgendeiner Form. Kann gut passieren. Aber mehr als, bei mir sind es 4 Niederlagen, kann ich mir nicht vorstellen.
Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Haben wir schon viel gleich? Was würdest du sagen? Brauchen wir noch mal einen anderen
Tipp? Wir sind schon ähnlich, ja, definitiv. Aber
eher so vom Ranking.
Wir überzeugen uns ja auch gegenseitig. So, wir sind einfach so überzeugend, dass wir am Ende, außer bei den Saints, relativ nah dran sind, ja.
Ja. Wie ist es noch früher in der Schule, wenn man so argumentieren in so einem Club? Na egal.
Das ist der Debattierclub, oder was meintest du?
Debattierclub, genau. So, da. Ne? Hier sind wir heute im Debattierclub der Footballerei. Ich sehe tatsächlich auch, glaube ich, nicht mehr als 4 Niederlagen, aber sagen wir mal 12-5.
12-5.
Ich würde mal sagen, so Rams, dann so ein ganz bitteres Ding gegen die Patriots. Dann Washington verlieren sie noch, die Bills verlieren sie noch und dann vielleicht auch irgendein Division-Duell. Matt Ryan mit einem 500-Yard-Spiel oder so.
Ich find's schön, was der Lutz sagt. Perfekte Saison mit Playoffs, dann 20-0, weil die Chancen, das zu sagen, nie wieder so gut stehen. Ich meine, mit der perfekten Saison hat Tom Brady ja noch eine Rechnung offen. Also das wär sehr schön zu sehen. Ich bin bei den Bucks, können wir einmal drüber reden, hast du den Ring gesehen? Also letzte Woche wurde ja der Championship Ring gezeigt. Das erste Mal ein, und das kennt man aus anderen Sportarten schon, den man öffnen kann. Das haben auch schon andere Teams gemacht, noch niemand in der NFL, soweit ich weiß, wo dann drin das eigene Stadion zu sehen war. Und ich fand es ganz cool, das Social-Media-Video, wo man dann sieht, wie die Kamera da durchfliegt, wie so am Anfang irgendeiner Serie und man das Stadion in Gold sieht und dann sucht da raus und dann sieht man erst, dass es der Ring war. Ist schon also extrem geil gemacht. Also man hat ja an den Fingern von Tom Brady gesehen, gefühlt doppelt so groß wie alle seine Patriots-Ringe. Auch der war einen kurzen Moment beeindruckt, hat sich nicht so gefreut, wie seine Kollegen. Man sah, er hat Erfahrung damit, aber der Wow-Moment, den sogar Tom Brady hat bei einem Championship-Ring, das fand ich beeindruckend. Und wenn man sich die Kosten anguckt, ich weiß, dass die NFL die Ringe, glaube ich, mit 5.000 € pro Ring sponsort und supportet. Ich glaube, die Ringe haben mehr als 100.000 € pro Ring gekostet und alle Teammitglieder, alle Mitarbeiter haben auch einen bekommen. Unfassbar, was da an Geld ausgegeben wird. Also da sieht man, wie besonders dieses Ereignis war. Und ich glaube, da sieht man schon, dass das Team Bock auf Siegen hat. Ich glaube nur, dass das wirklich jetzt die einzige Risiko ist, Verletzung plus in irgendeiner Form eine verlorene Motivation oder andere Themen, dass da irgendwas passieren kann. Aber aktuell sind die Tampa Bay Buccaneers, so leid mir das tut als Chiefs-Fan, ich habe gerade gelesen, ich schwitze schon, weil ich in die Defense denke, ja, tue ich ehrlicherweise wirklich. Die Tom Brady-Dynastie, auch wenn ich bei den Patriots, wird mit dem Team eine wirkliche Chance haben, fortgesetzt zu werden. Und ja, wir wissen auch, sobald es eine Verletzung gibt, kann das alles vorbei sein. Aber von unserem Blick aus hier, glaube ich, ist das mit das beste Team, was die NFL gerade zu bieten hat.
Ja, auf jeden Fall. Es wird schon fleißig getippt. Ich weiß gar nicht, hatten wir eigentlich aktiv gefragt, aber da ist die Community uns einen Schritt voraus. 15-2, 4-3, 14-3, ganz eindeutig, glaube ich, sehr viele Siege, wenig Niederlagen.
Markus Schober kann wieder mit dir wetten.
Markus Schober, Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe auf bzga.de oder sowas, kann das sein?
kann man googeln, ist gar kein Problem. Also ich meine auch die Wette, die verlieren keine 4 Spiele, die ist so schnell in irgendeiner Form vorbei, wenn irgendwas unglücklich läuft. Ich glaube, die Wette würde ich dir nicht raten, Markus. Die erste, die haben wir aufgeschrieben, die werden wir weiterverfolgen, aber eine Wette am Abend soll dann genug sein. Genau, Peter Gänger sagt es, die Glaser-Familie, die gehören noch ein paar anderen, denen wird es nicht wehtun, das stimmt. Trotzdem ist es ja immer auch eine Frage nach Außenwirkung und ich finde das schon sehr protzig und sehr sehr, sehr übertrieben und da verändert sich teilweise auch im Kopf von Spielern was. Ich kann mir auch, also es sind so Kleinigkeiten, aber so ein Ring, der sagt nicht, komm, lass uns im nächsten Jahr nochmal angreifen, sondern guck mal, wie geil wir sind die Besten der Welt. Und das ist so ein bisschen das wo ich bei den Bucks eine Gefahr sehe, dass da schon was verloren gehen kann. Und das ist ganz spannend. Onkel Ole sagt übrigens 4-13. Wenn du damit recht hast, Ole, dann gebe ich dir mal irgendwo ein Bier aus. Also das würde ich sehr, sehr spannend finden. Ja.
Also, Antwort ist niemand. Anderthalb Stunden geredet für die kurze Antwort.
Sehr, sehr schön. Ja, wir sind, glaube ich, soweit durch. Wenn aus der Community jetzt keine Fragen mehr kommen oder irgendwelche Themen, die noch aufkommen, glaube ich, haben wir ein klares Bild. Wenn man es nochmal zusammenfasst, sehen wir beide die Bucks klar vorne, ob nur mit 13-4 oder 12-5. Bei mir ist es dann so, dass ich in 8-9 die Saints immer noch sehe, die was hinkriegen. Du siehst die Saints ganz unten, zwar am Ende mehr besiegen, gleich wie die Falcons, aber beide 5-12. Bei den Panthers sind wir uns einig, 7-10, die werden so Mittelmaß Platz haben. Bei dir mit 7-10 sogar Zweiter, bei mir eher Dritter. Aber auch da ist eine klare Tendenz zu sehen, dass das kein wirklicher Schritt nach vorne war in der Offseason. Ich glaube, also für mich, als man sich Division anguckt, letztes Jahr irgendwie der große Battle der Quarterbacks, Tom Brady kommt dazu, spielt gegen Drew Brees in der gleichen Division, spielt gegen Matt Ryan, mit dem man gegen den im Super Bowl gespielt hat. Das war irgendwie ein Happening. Für mich ist es jetzt nach einem Jahr gewandelt, eine der klarsten Divisionen, die wir haben, auf hohem Niveau mit den Bucks, mit einem der stärksten Teams. Vielleicht das stärkste Team, aber am Ende eine Division, die jetzt nicht wirklich nach vorne gekommen ist. Also ehrlicherweise hat sich kein Team aus dieser Division wirklich verbessert. Die Carolina Panthers sind vielleicht die, die das größte Potenzial haben, besser zu werden, aber die brauchen auch noch Zeit. Also am Ende so ein bisschen irgendwo zwischen Rebuild und Hoffnungslosigkeit, in dem die Teams da stecken. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Fazit, was ich ziehen kann, um mit den Buccaneers den Shining Star, der so ähnlich wie es die Patriots in der AFC gemacht haben, diese Division länger dominieren könnte, zumindest solange Tom Brady spielt.
Ja, auf jeden Fall.
Dann vielen Dank, Marc. Hat mir sehr viel Spaß gebracht.
Auf jeden Fall, danke dir.
Wir sind ja auch schon wieder bei 20:30, also wir kriegen das ja immer ganz gut hin. Ganz kurzer Hinweis noch, Peter Genger sagt, es gibt Unterschiede bei den Ringen von den Mitarbeitern, die sind nicht aus demselben Material. Soweit habe ich mich da nicht eingelesen. Danke für den Hinweis, finde ich extrem spannend. Ich habe nur den von Tom Brady im Video gesehen. Das war der, den alle gezeigt haben. Das kann gut sein. Es wird ein bisschen günstiger, aber wie gesagt, der Glazer Family tut es nicht wirklich weh. Wir haben nächste Woche sind wir wieder da. Kannst du da sagen, welche Division ist dann dran?
Oh. Sind wir dann schon im August? Wir sind dann schon im August, ne? Nächste Woche? Wir
sind dann schon im August. Ich gucke einmal ganz
nächste kurz nach. Woche.
Ist die AFC South dabei. Du bist nicht dabei, aber für Sebastian, Remo und ich, guck mal, ich hätte es sogar wissen müssen, da freue ich mich sehr drauf. Also wieder der Süden, jetzt in einer anderen Conference, das wird auch ganz spannend. Danach ist dann auch Kutsche schon wieder da, also Urlaub haben wir dann mit dem nächsten Mal durch, da freuen wir uns alle drüber. Und da wird Detti dann auch mal aus der Arena hier zu Besuch kommen. Ich glaube, das ist auch ganz schön. Das wird eine nette Runde, die hier direkt nur aus dem Studio kommt am 9. August dann. Aber nächste Woche reden wir erstmal über die AFC South. Da freue ich mich sehr drauf. Und natürlich auch 19 Uhr am Sonntag ELF. Ich rede hier nicht sonst drüber, aber ganz kurz einmal der Hinweis. ELF machen wir weiterhin, sprechen drüber. Wir haben am Wochenende ein schönes Spiel in Hamburg, da sind wir zu Besuch, Hamburg Sea Devils gegen Barcelona Dragons. Wer da hinkommt, kann uns gerne grüßen, Kutsche, Max und mich. Also da kommt Kutsche ganz kurz aus dem Urlaub raus und guckt mit uns ein bisschen Football. Das wird ganz nett.
Ein Happening.
So ist es, genau. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Ihr draußen, super schön, dass ihr mitgemacht habt, hat sehr viel Spaß gebracht. Pat Cooper, ich bin ein bisschen enttäuscht, also auch wenn du heute ein bisschen netter bist, so viel wie letztes Mal hast du leider nicht kontrovers mitdiskutiert oder zumindest positiv mitdiskutiert, aber es hat mir Spaß gemacht, sehr viel aktiv wieder und ich glaube, wir werden, also bei mir zumindest mit jeder Sendung wird die Lust auf die neue NFL-Saison immer größer. Ich hoffe, das ist bei dir auch so.
Auf jeden Fall. Mit der Community macht es auch einfach echt Spaß.
Dann Sam, dir einen schönen Abend, bis dann. Ciao.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.